Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 332. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und ich wollte sagen, bei mir ist der Wurm drin und bei mir ist ja Theresa.
Ja, hier ist Theresa, hallo, und der Wurm ist drin bei uns, das stimmt.
Der Wurm ist drin, ja, ungewöhnliche, alles ein bisschen ungewöhnlich. Ihr merkt schon, ihr habt gestern keine neue Episode bekommen, also gestern von heute, den 15.06. ausgesprochen, weil wir unter der Woche technisch Probleme hatten, und dann haben wir uns jetzt heute hier für den viel zu frühen Samstag Vormittag entschieden. Aber wir haben immer noch dieselben technischen Probleme und deshalb sind wir heute zu zweit, aber das sollte auch kein Problem sein, weil der Film allein schon spannend genug ist, den wir heute besprechen werden. Theresa, Überraschung für dich, heute ist das große Fußball-EM-Spezial hier.
Bitte nicht, ey. Also damit kann ich echt nichts anfangen, da musst du mit dir selbst reden.
Die besten Fußball-Horrorfilme. Es gibt tatsächlich ja zumindest einen, Goal of the Dead, habe ich jetzt spontan, fällt der mir ein. Aber es könnte auch schon der einzige Fußball-Horrorfilm sein, glaube ich, weil das ist dann schon, na gut, Fußball ist jetzt keine Nische, aber wenn also die zwei Sachen passen, glaube ich, nicht so günstig aufeinander. Aber ich vernehme schon, dein Interesse ist da relativ gering.
Ja, mein Interesse könnte nicht geringer sein, so könnte man es, glaube ich, sogar auch sagen. Also das geht wirklich komplett an mir vorbei. Also außer wenn man halt draußen unterwegs ist und irgendwie Leute mit Deutschlandflaggen im Gesicht sieht, dann denkt man sich, ach ja, stimmt, Fußball.
Okay, also du lässt dich auch nicht von der, also du bist dann auch wirklich strikt. Es gibt ja noch diese Leute, die sagen, ich interessiere mich nicht für Fußball, aber bei so eventmäßigen Sachen, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder irgendwelche Finalspiele, da lässt du dich auch nicht von beeindrucken und sagst, nee, kein Fußball, nie und nimmer, da könnt ihr mich am Arsch
lassen. Also ich habe ja sogar auch mal Fußball gespielt. Mir macht der Sport an sich selbst schon Spaß. Jetzt nicht so, als würde ich das komplett haten und könnte nicht verstehen, warum man Fußball gerne mag. Was ich halt nicht verstehe, ist, wie man Fußball gucken gerne mag, weil so selbst spielen macht mir schon Spaß, aber
Sport gucken oder Fußball gucken?
Sport gucken generell, was ich mag, ist Touren gucken.
Ah, okay.
Das ist die Ausnahme, aber ansonsten kann ich mich da irgendwie wenig für begeistern, dann da 90 Minuten so einen Ball hinterher zu schauen, und irgendwie, weiß ich nicht, ist das dann auch immer alles so sehr patriotisch angehaucht und das ist mir nicht so hundertprozentig geheuer irgendwie. Deswegen selbst Fußball spielen würde ich auch, glaube ich, echt nochmal machen, aber Fußball gucken, das ist einfach nichts für mich, und ich habe aber auch nicht die Situation, dass ich da jetzt irgendwie in einer Außenseiterposition stehe, weil niemand in meinem Umfeld so wirklich Fußball guckt. Wir hatten gestern Abend Bandprobe und das war auch so, hat überhaupt niemanden gejuckt, dass da halt abends das Spiel war. Weil, ja, es interessiert sich einfach niemand so richtig für Fußball in meinem Bekanntenkreis, sodass ich da jetzt auch nicht ausgeschlossen werde oder so. Oder dass es jetzt schwierig ist, die Sachen nicht zu schauen. Es ist irgendwie, wäre, glaube ich, fast eher, wäre ich die Außenseiterin, wenn ich auf einmal anfangen würde, Fußball zu schauen. Was auch okay wäre, aber ja, kein Bedarf.
Ich frage dich einfach nächsten Monat nochmal, wenn die Olympischen Spiele in Paris sind, ob du dann noch die Turnwettbewerbe verfolgst.
Vielleicht, muss ich mal schauen. Aber spannend finde ich es auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich bin natürlich hoch interessiert als Fußballfan seit 30 Jahren. Ja, doch, 30 Jahre, bestimmt. Gott, bin ich alt. aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ungern mit anderen Leuten Fußball gucke, weil es ist dann so ein bisschen so wie Diskussionen über das ist jetzt sehr von oben herabgesprochen, das weiß ich auch, ist auch eine schlechte Charaktereigenschaft in dem Fall, aber ich glaube, da können sich trotzdem einige wiederfinden. Das ist so, als wenn du mit Leuten über Filme ins Gespräch kommst auf so einem Familiengeburtstag oder sowas, wo du dann irgendwie, du hast gefühlt alle Filme gesehen und dann kommt einer und sagt, ah, hast du Dune 2 gesehen? Das ist der einzige Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe und so, sowas ist das. Und so mag ich das auch beim Fußball nicht, wenn ich dann mit Leuten reden muss über Fußball, die nur einmal im Jahr Fußball gucken oder so weiter. Und das da, ich habe halt so keinen Bock auf Smalltalk, auch zu popkulturellen Themen nicht. Das ist nicht so meine Art, ne? Wie gesagt, ist eine schlechte Charaktereigenschaft, aber ist bei mir halt so einfach. Und deswegen gehe ich auch eigentlich nicht zu Public Viewings oder sowas. Das macht mir überhaupt keinen Spaß, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Aber ich wurde hellhörig, als unser Stammkino hier, das Savoy, angekündigt hat, dass sie die deutschen Spiele übertragen werden im Kino. Das hat mich dann doch ein bisschen angefixt und dann haben wir uns das gestern mal angeschaut. Ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr angenehm. Erstmal natürlich, man sitzt. Und du kennst ja mittlerweile auch die gemütlichen Sitze im Savoy. Also Fußball gucken in den Sitzen ist schon tiefenentspannt. Und auch die Leute waren dem angepasst, was man sonst am Kinopublikum im Savoy hat. Also es waren wirklich alle ruhig, da hat keiner gesoffen, da hat keiner rumgebrüllt und so weiter. Als ein Tor gefallen ist, dann haben alle mal kurz gejubelt und sich gefreut und geklatscht. Aber ansonsten war alles, alle haben sich benommen und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Und das war, muss ich sagen, das fand ich mal... Also so kann ich damit auch leben, sage ich mal so. Und das Lustige war dann halt, das gar nicht mal unbedingt jetzt das Fußballspiel auf der großen Leinwand zu sehen. Also für die es nicht wissen, Savoy ist quasi auch die größte Leinwand in Hamburg. Und das Lustige war daran, dass sie halt, du weißt es, na gut, wenn du dich jetzt nicht für Fußball interessierst, aber vielleicht weißt du es trotzdem, in der Halbzeit, wenn im öffentlich-rechtlichen Fußball läuft, sind meistens dann Tagesschau oder Tagesthemen, Heute-Journal oder sowas zu sehen. Und das war dann gestern auch so. Und dann hat man halt das Heute-Journal einfach so auf dieser riesengroßen Savoy-Leinwand gesehen. Und das war dann schon irgendwie ein bisschen abstrakt irgendwie. Das war ganz witzig.
Ja, ja, bei uns im Kino, hab ich ja dir eben schon erzählt, gibt's in meinem Stammkino 40% Rabatt für Leute, die trotz Fußball ins Kino gehen. Und das ist schon eher nach meinem Geschmack. Aber da wohnen wir dann offensichtlich auch an der richtigen Ecke jeweils, dass wir da auf unsere Kosten kommen.
Ja. So, kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Film. Also es ist natürlich kein EM-Spezial, falls jetzt schon jemand dachte, abzuschalten. Wir sprechen heute über Talk to Me aus dem Jahre 2022. Aber ich muss zunächst noch einen Fehler korrigieren, der mir wirklich schwer am Magen lag, den ich in der letzten Folge zu Donnie Darko gemacht habe. Da habe ich nämlich versehentlich die Schauspielerin Catherine Ross als Mrs. Robinson aus dem Film Die Reifeprüfung bezeichnet. Aber sie war natürlich Mrs. Robinsons Tochter Elaine, die dort mit Dustin Hoffman quasi liiert war. Und Anne Bancroft hat natürlich Mrs. Robinson gespielt. Und das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, aber Theresa, bevor wir so ein bisschen direkt auf den Film eingehen, Talk to Me war ja schon, wir haben ja so jedes Jahr immer so ein, zwei Hype-Horror-Filme, die irgendwie von allen hochgejubelt werden und alle sagen, ah, den musst du sehen. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass eine sehr hohe Erwartungshaltung entsteht, die dann oftmals vielleicht auch nicht ganz erfüllt werden kann. Ich gebe es schon mal zu, bei mir war es bei Talk to Me so, ne, es war irgendwie, der Film lief ja schon auf ein paar Festivals vorher, ich glaube auf der Berlinale auch, und alle haben gesagt, oh super, und das ist mal ein erfrischender Horrorfilm und der ist auch mega, mega gruselig. Und dann habe ich den auf dem Fantasy Filmfest gesehen und dachte so, ja, das ist schon gut, aber Leute, wo kommt denn jetzt euer Hype her? Also das ist jetzt ja auch nichts, was wir nicht schon irgendwie gefühlt 10-mal gesehen haben. So. Also war ich schon ein bisschen enttäuscht. Auch natürlich, weil ich auch wieder schlechte Charaktereigenschaft, wenn alle Leute sowas hochjubeln und hochhypen, dann muss auch irgendjemand die kritische Stimme drauf legen. Und da sehe ich mich dann. Aber ich kann schon mal andeuten, es hat sich jetzt mit ein bisschen Abstand in der Wiedersichtung hat sich zumindest meine Anti-Haltung auf jeden Fall geändert. Aber wie war dein Erstkontakt mit Talk to Me?
Also ich habe den nicht auf dem Fantasy-Filmfest geguckt, entsprechend erst ein bisschen später. Ich glaube, der kam schon verzögert davon ins Kino halt, wo gefühlt ja so auf Twitter und so die komplette Bubble mit dem Film schon einmal abgeschlossen hatten und ich war so die letzte Person, die den dann offiziell zum deutschen Kinostart gesehen hat. So hat sich's angefühlt. So ist es auch heute Abend bei Late Night with the Devil, den schaue ich heute Abend im Kino.
Und ich wollte sagen, das wäre jetzt mein Beispiel für dieses Jahr. Für
genau, das ist das Beispiel für dieses Jahr und das ist auch das Beispiel, wie ich da dieses Jahr gefühlt als letzte Person, die Horrorfilme gerne guckt, diesen Film sehe. Aber so ist es, ich freue mich trotzdem drauf, bin gespannt. Ja, ich habe den dann halt im Kino gesehen. Es wäre, glaube ich, eigentlich nach dem Trailer ein Film gewesen, den ich geskippt hätte, aber dann kommen halt so diese Stimmen, die sagen, ja, da ist was, irgendwas Besonderes ist da dran. Und dann will man es ja auch wissen. Ne? Da will man ja auch wissen, okay, was ist da besonders? Ja. Was ist anders als in anderen Filmen? Und ich muss sagen, ich bin da nicht die kritische Stimme gewesen, die sich dem Hype entgegengesetzt hat. Ich bin da voll bei gewesen beim Hype, schon mal so viel vorab und habe mich dann richtig geärgert. Wir haben ja letztes Jahr diese Folge auch gemacht mit den gruseligsten Filmen, das Sommerspezial, wo ich mich sehr schwer getan habe, 5 zu finden. Und der wäre definitiv drauf gelandet, wenn wir die Folge eine Woche später aufgenommen hätten.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt quasi die Gegenperspektive. Wir prüfen gleich, ob inwiefern sich mein Eindruck verändert hat zu dem Film. Von, Verhalten zu eventuell begeistert und bei dir von begeistert zu vielleicht nicht so gut im Rewatch. Aber das prüfen wir nach einer kleinen Runde Verbraucherhinweise an dieser Stelle. Werbung heißt das übersetzt. Unser heutiger Film Talk to Me spielt ja bekanntermaßen in Australien und von dort aus ist es wirklich nur ein Katzensprung nach Indonesien, zumindest auf der Landkarte. Und ihr fragt euch bestimmt jetzt schon, warum erzähle ich euch diese großartige und wichtige Information? Die Antwort ist, auf ein paar indonesischen Inseln lebt der euch sicherlich bekannte Komodowaran. Und was viele von euch sicherlich nicht wissen, ich bis dato auch nicht, ist, dass diese Echse aus der Varan-Gattung wirklich nur dort ihre Heimat hat und nirgendwo anders auf der Welt. Und jetzt fragt ihr euch wieder, warum erzählt er uns das? Auch hier ist die Antwort klar. Der Komodowaran ist der Namenspate für eine neue, dauerhafte Energy-Sorte von unseren geschätzten Partnern von Holy. Und so ist der Komodo nicht nur ein wahnsinnig sympathisches und spannendes Tier, sondern auch Inspiration eben für diese tolle neue Geschmacksrichtung, die sich ganz der Kiwi hingibt. Und sind wir ehrlich, so ging es mir zumindest, war Kiwi doch eine der wenigen Aromen, die uns so im Portfolio von Holy noch gefehlt haben. Und nun gibt es dafür endlich Abhilfe. Also ich habe das eingefüllt in den Shaker, Eiswürfel dazu gemacht und musste feststellen, das ist wirklich der perfekte Sommerdrink, für mich zumindest und für euch wahrscheinlich auch, auch wenn es draußen jetzt nicht unbedingt schon nach Sommer aussieht und mal ganz unter uns, von mir aus kann es auch so bleiben, aber das passt perfekt dazu und jetzt kommt noch ein ganz heißer Genießertipp von mir, ein ganz kleiner, den ich in den letzten Tagen für mich entdeckt habe, Holy einfach nicht mit Leitungswasser oder mit stillem Wasser mischen, sondern mit eiskaltem Sprudelwasser. Und das schmeckt dann nochmal ganz anders stark, muss ich sagen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschmacksexplosion im Mund. Hat mir richtig gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob das legal ist, das mit Sprudelwasser zu mischen. Aber ihr könnt das ja mal ausprobieren und mir eure Meinung mitgeben. Also schaut euch den neuen Holy Energy Komodo mal an. Gibt's als Tube, wie gewohnt, oder in den bekannten Probierpackungen. Ich verlinke euch das ebenso in den Shownotes, wie unsere weiterhin funktionierenden Rabattcodes Devils5 für Neukunden und DevilsDemons für Bestandskunden. Wenn ihr unsere Codes und Links benutzt aus den Shownotes, dann unterstützt ihr damit auch den Podcast. Danke dafür. Und nun weiter mit der Episode. Theresa, dann steigen wir mal ein. Die knallharten Fakten liegen auf dem Tisch. Wir reden über Talk to Me aus dem Jahre 2022, eine australisch-britische Co-Produktion, aber vor allem australische Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5, auf der IMDb eine 7,1 von 10. Der Film kam am 27. Juli 2023 in die deutschen Kinos, lief aber zuvor schon auf der Berlinale und auf dem Fantasy Filmfest und in den USA kam er einen Tag später am 28. Juli 2023 in die Kinos, lief aber auch vorher zum Beispiel schon auf dem Sundance Festival. Der Film hat 4,5 Millionen Dollar gekostet und hat damit 92 Millionen Dollar eingespielt und war zu dem Zeitpunkt damit, ich glaube, es war sogar der erfolgreichste A24-Film aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt. Wenn ihr den Film sehen wollt, es gibt alle Möglichkeiten, alle Variationen. Ihr könnt ihn digital leihen, digital kaufen. Ich weiß gar nicht, ob der in irgendeinem Abo drin ist.
Ja, das der ist gerade bei Prime mit im Abo drin.
Perfekt. Da habt ihr schon den Service. Ansonsten DVD, Blu-ray, sogar UHD. Gibt's alles. Könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Der Film läuft 95 Minuten. Es gibt auch nur diese eine Version, die ungeschnittene Kinofassung, die in Deutschland eine FSK 16 Freigabe bekommen hat und in den USA vor allem eben aufgrund des häufigen Gebrauchs des Wortes Fax ein R-Rating. Content Note, Theresa, gibt's hier bei dem Film, glaube ich, doch ein paar mehr Triggerwarnungen als sonst, oder?
Ja, genau. Also es gibt tote Tiere, Drogenkonsum wird angedeutet, eigentlich nicht so richtig vollzogen, aber da kommen wir, glaube ich, noch drüber drauf, was da für eine Parallele gibt. Es geht um Trauer und Tod, Selbstverletzung und auch Suizid oder auch nicht Suizid. Das ist so ein bisschen die Frage in dem Film, obwohl es am Anfang schon einen sehr eindeutigen Suizid gibt. Und ja, also ist auf jeden Fall, ist da viel los in dem Film und glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Wie würdest du den Grad an Gewalt und den Grad an Anspannung beziffern?
Also Brutalität bin ich jetzt bei einer 3 von 5, weil der Film für diese Art Film, sage ich jetzt mal, also irgendwas, was mir so als ja Possession-Geisterfilm irgendwie so ein bisschen verkauft wird, erstaunlich brutal ist und einige Szenen hat, die richtig wehtun. Und davon gibt es nicht super viele, aber die es gibt, sind deutlich härter, als ich es gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich da bei 3 von 5. Und beim Suspense-Faktor, ich habe ja schon gerade eben gesagt, der wäre bei mir definitiv auf der Liste der gruseligsten Filme gelandet, bin ich bei 4 von 5. Und wenn man mich, glaube ich, direkt nach dem Kino gefragt hätte, wäre das noch ein bisschen höher gewesen. Weil da war ich wirklich richtig angespannt und ich war richtig froh, dass ich da mit meinem Freund drin war und abends nicht alleine ins Bett gehen musste, weil ich so irgendwie ja mal wieder so richtig dieses Gefühl hatte von, oh ja, irgendwie ist so dieses Bedrohliche immer noch bei dir, so dass ich das so richtig aus dem Kinosaal auch mitgenommen habe. Das ist jetzt natürlich beim Rewatch am helllichten Tag auf meinem Fernseher nicht mehr ganz so stark gewesen, aber gerade im Kino hat der wirklich enorm auf mich gewirkt.
Ja, ich bin, also bei der Gewaltdarstellung bin ich auch bei dir, hat durchaus eine gewisse Drastik, finde ich, und so wie du es auch schon verargumentiert hast, ich hatte es jetzt so den Film so auf dem Papier Fans von Insidious, Ouija, Smile und so weiter empfohlen, aber der Film ist schon irgendwie dann doch ein bisschen anders, der spielt zwar dieselbe Klaviatur, aber ist doch ein bisschen, ja, vor allem härter und auch ein bisschen, ja, der hat so eine andere Düsternis, finde ich, als die Beispiele, die ich eben genannt habe. Also das eher mit Vorsicht zu genießen, meine Empfehlung in dem Sinne. Und ja, da sind schon ein paar Gewaltspitzen bei, die, ja, schwierig zu beschreiben sind einfach sehr, sehr unangenehm. Drücken wir es mal so aus, die Schmerzen mit, weil die sind halt wirklich auch in ihrer Darstellung wirklich so drastisch eben, dass man das an seinem eigenen Körper spürt, hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl.
Ja, ich fand ich finde, der Film ist auch so ein bisschen kompromissloser, habe ich das Gefühl, als jetzt ein Insidious zum Beispiel.
Ja, und hat vor allem auch nicht so eine, ne, da sind wir jetzt schon bei dem zweiten Faktor, auch eben nicht so eine, Insidious hat ja immer noch so eine comichafte, so ein bisschen manchmal auflockernde, komödiantische Art und Weise, und die hat Talk to Me halt gar nicht, der nimmt halt seine Figuren und seine Handlung halt auch komplett ernst, und das hat dann nochmal eine ganz andere Wirkung. Also ich bin da bei der Gewaltdarstellung bei 3 von 5 wie du, beim Suspense-Faktor ein bisschen weniger, aber auch im ähnlichen Radius wie du bei 3,5 von 5. Ja, der Film wurde gedreht von Danny und Michael Filippo, die im Internet vor allem unter dem Namen Rucka Rucka bekannt sind. Und das sind quasi zwei Zwillinge, australische, die eben viel auf YouTube gemacht haben, auch so als Stunt-Artist so ein bisschen unterwegs waren. Das ist alles so eine Mischung aus Horror und Comedy bei denen auf YouTube. Und die haben, glaube ich, mittlerweile auch weit über 7 Millionen Abos auf YouTube. Und Talk to Me war deren Debütfilm. Die scheinen auch, also es hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe mir das so ein bisschen mal angeguckt, was sie so auf YouTube machen, und dachte so, ja, ist ganz nett soweit, aber ich hätte jetzt nie im Leben gedacht, dass das die beiden sind, die hier Talk to Me gemacht haben. Also da muss man schon echt sagen, krass, okay, das ist schon eine Leistung. Und die scheinen auch vernünftig zu sein, habe ich das Gefühl, weil dem wurde auch natürlich direkt angeboten nach dem Erfolg, ob sie nicht vielleicht noch eine US-Variante von dem Film drehen wollen. Da haben sie gesagt, nö, warum, machen wir nicht. Und das finde ich ja schon mal gut, wenn da nicht gleich jedes sich öffnende Portemonnaie, nicht in jedes sich öffnende Portemonnaie direkt hineingegriffen wird. Mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall, gab es jetzt vor ein paar Wochen die News, dass sie einen neuen Horrorfilm am Start haben. der auch wieder eine Aufforderung im Titel hat. Bring Her Back heißt der. Der wird dieses Jahr noch gedreht und wird dann vermutlich nächstes Jahr in den Kinos erscheinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte auch noch die absurde Nachricht gelesen, aber ich weiß nicht, ob das immer noch up to date ist. Sie waren zumindest eigentlich auch die Regiebesetzung für eine neue Adaption von Street Fighter, dem Videospiel. Das finde ich ein bisschen, ja, das klingt ein bisschen absurd, aber es war zumindest, wurden sie da scheinbar für besetzt. Ich weiß aber nicht, ob das mittlerweile schon wieder zu den Akten gelegt wurde, jetzt durch die neue Produktion, die sie da bekannt gegeben haben. Aber wäre zumindest auch mal interessant, ne?
Ja, aber gleichzeitig denke ich mir, so ist dann ja wahrscheinlich auch viel Effekt und Stunts und so ist vielleicht gar nicht so weit weg. Also könnte ich mir jetzt schon auch irgendwie vorstellen. Zumindest wenn man sich jetzt ja auch so den YouTube-Kram eher anguckt, den ich eher so mittelprächtig lustig finde, muss ich sagen, wo ich dachte, naja gut, wenn ich das vorher gekannt hätte, wäre ich, glaube ich, weniger optimistisch in den Film gegangen. Aber ja, gleichzeitig scheinen es ja schon auch zwei Typen zu sein, die extrem kompetent sind. Also dann mit so Videos als Basis so einen Debütfilm hinzulegen, also dann können sie auch einen Street Fighter Film machen. Da bin ich mir sicher, das kriegen die schon hin.
Ja. Für diejenigen, die den Film noch nie gesehen haben und ihn vielleicht auch gar nicht sehen wollen oder werden, fassen wir jetzt nochmal in aller Länge zusammen, worum es in Talk to Me geht, Theresa.
Ja. Yep. Australien, Adelaide. Es ist 2 Jahre her, dass Mias Mutter gestorben ist. Nun lebt sie mit ihrem Vater Max allein, von dem sie sich aber nicht wirklich verstanden fühlt und mit ihren Fragen zum Tod der Mutter allein gelassen wird. Daher verbringt die 17-Jährige jede freie Minute bei ihrer besten Freundin Jade, deren Mutter Sue und deren jüngeren Bruder Riley, die eine Art Ersatzfamilie für sie werden. Dass Jade mit ihrem Ex Daniel zusammen ist, akzeptiert sie, um nicht noch einsamer zu sein. Als in der Schule ein Snapchat-Video viral geht, in dem ein Geist scheinbar bei einer Seance Besitz von einem Teilnehmer ergriffen hat, scheint das für Mia eine gute Gelegenheit zu sein, sich vom Todestag ihrer Mutter ablenken zu können. Gemeinsam mit Jade, Daniel und Riley begibt sie sich zu einer dieser Seancen, um die Geister der Verstorbenen mittels einer mysteriösen, einbalsamierten Hand heraufzubeschwören.
Entgegen ihren Erwartungen gelingt es den Teenagern tatsächlich mit dem mysteriösen Artefakt den Kontakt zum Jenseits herzustellen. Mia, die sich freiwillig meldet, ist von dieser Erfahrung ein wenig beängstigt, aber auch extrem fasziniert. Bald schon veranstalten sie und Jade selbst ein weiteres Treffen dieser Art und feiern eine regelrechte Party mit der Hand. Nachdem bis auf Riley fast jeder der Anwesenden die Hand mehrmals benutzt hat, möchte auch dieser, trotz seines zarten Alters, mit den Toten Kontakt aufnehmen. Jade lehnt das jedoch vehement ab. Sie ist die einzige in der Gruppe, die die Situation noch für gefährlich hält und ihren sonst so ängstlichen Bruder davor bewahren will, aus Gruppenzwang eine schreckliche Erfahrung zu machen. Nachdem Jade den Raum kurzzeitig verlassen hat, erteilt Mia Riley die Erlaubnis mitzumachen. Kurz darauf übernimmt ein Geist die Kontrolle über den Körper des 15-Jährigen. Dieser Geist behauptet, Mias Mutter zu sein.
Mia, die verzweifelt versucht, ihrer Mutter Fragen zu stellen, lässt zu, dass Riley länger als 90 Sekunden mit der Hand verbunden bleibt. Denn sie möchte wissen, ob der Tod ihrer Mutter ein Unfall oder doch Suizid war. Während die Gruppe verzweifelt versucht, Riley die Hand wegzunehmen, beginnt dieser wiederholt seinen Kopf auf einen Tisch zu schlagen und versucht sogar, sich selbst ein Auge zu entfernen. Als Jade ihn im letzten Moment davon abhalten kann, sich totzuschlagen, fällt er in Ohnmacht. Anschließend wird ein Krankenwagen gerufen und Riley wird ins Krankenhaus gebracht. Dort glaubt man, Jade und Mia hätten ihm Drogen gegeben. Jade spricht mit Mia, weil sie zugelassen hat, dass Riley an dem Ritual teilnimmt. Um nicht alleine zu sein, verbringt Mia Zeit mit Daniel, die jedoch durch ein verstörendes Erlebnis vorzeitig beendet wird.
Mia bekommt fortan immer öfter Besuch aus dem Totenreich und wird von verstörenden Visionen heimgesucht. Die Grenze zwischen den Lebenden und Toten scheint nach der Seance aufgebrochen zu sein. Mia versucht, den von ihr angerichteten Schaden rückgängig zu machen und die Öffnung zum Jenseits wieder zu schließen. Auch Riley versucht im Krankenhaus immer wieder sich das Leben zu nehmen. Mia und Jade beschließen, ihn im Krankenhaus zu exorzieren, doch der Versuch schlägt fehl.
Die Geister manipulieren Mias Empfinden und Verhalten zunehmend. In der Annahme, ihr sich annähernder Vater sei ein Geist, sticht Mia brutal auf ihn ein. Ein Geist, der vorgibt, ihre tote Mutter zu sein, überzeugt Mia letztendlich davon, dass sie nun Riley töten muss, um ihn von seinen Qualen zu befreien. Kurz darauf entführt Mia Riley in einen Rollstuhl aus dem Krankenhaus und ist kurz davor, ihn auf die dicht befahrene Straße zu schubsen, als Jade angelaufen kommt, um ihren Bruder zu retten. Mia wird von einem Auto angefahren und erwacht wieder im Krankenhaus, wo sie von einem seltsamen Licht angezogen wird. Beim Licht angekommen, sieht Mia eine Kerze und eine Hand, die sie ergreift. Mia ist wieder in einer Seance, aber nun sitzt sie am anderen Ende des Tisches, denn sie befindet sich im Reich der Toten.
Ja, steigen wir mal ein in den Beginn, der durchaus ziemlich eindrucksvoll ist, ja auch als quasi One-Shot in der Plansequenz gedreht wurde. Wir haben hier so eine Hausparty, eine gewöhnliche, da ist ein Teenager und wir sehen eine Figur, die Cole heißt und die sucht scheinbar verzweifelt den eigenen Bruder und findet diesen dann in einem Zimmer eingesperrt, also hat sich selber eingeschlossen, völlig verstört wieder und die Person, also sein Bruder, sticht dann Cole ab und dann auch ganz brutal mit einem Messer quasi in den Schädel sich selbst. Und ja, wir als Zuschauende fragen uns dann natürlich, okay, was ist da passiert? Was muss mit jemandem geschehen sein, dass man zu so einer Handlung oder Handlungen fähig ist? Und das ist ein ziemlich starker Einstieg in den Film, finde ich.
Ja, ich fand den damals so mittelmäßig, weil irgendwie habe ich was anderes erwartet. Ich glaube, ich habe was Ernsteres erwartet, weil dann so diese Party-Szene wirkt am Anfang so ein kleines bisschen lustig auch und ich konnte die damals super schwer einschätzen. Jetzt beim Wiederschauen fand ich sie deutlich besser tatsächlich, weil ich dachte mir erst so, naja, wenn das jetzt irgendwie der ganze Film so abläuft, so auch mit so einem hohen Schock-Value, weiß ich nicht. Aber jetzt, wenn man weiß, was danach kommt und dann die Szene nochmal sieht, gefällt sie mir auch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen.
Ja, und dann springen wir in die Haupthandlung des Films und lernen so nach und nach unsere Figuren kennen. Wir haben hier zum einen Mia, die Hauptfigur, die wird hier gespielt von Sophie Wilde. Die, ja, kennt man eigentlich, also sind hauptsächlich ja fast alles unbekannte und SchauspielerInnen. Sie hat zumindest auch zuletzt mit Sam Neill und Christoph Waltz in The Portable Door mitgespielt. Wir haben hier Jade, die wird von Alexandra Jensen gespielt, die kennt man auch bei uns eigentlich nicht, hat viel oder etwas mehr in australischen TV-Serien mitgespielt. Miranda Otto, die kennen wir natürlich aus Herr der Ringe, aus Krieg der Welten, aus Annabelle Creation zum Beispiel, spielt hier die Mutter von Jade und ansonsten eben viele lokale Nachwuchstalente, teils eben sogar auch aus Adelaide, die man da rekrutiert hat für diesen Film. Aber unsere Hauptfiguren, ja, wie gesagt, Mia, ihre beste Freundin Jade, deren Bruder Riley und eben Jades Freund Daniel, der auch gleichzeitig der Ex-Freund von Mia ist. Und ich muss sagen, was mir hier, Theresa, sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass die Figuren wirklich sehr ambivalent dargestellt sind. Wir werden ja demnächst über die Freitag der 13. Reihe sprechen nochmal hier im Podcast und da werden wir ja sicherlich des Öfteren feststellen, dass die Figuren dort alle so nach einem gewissen Schema geschrieben sind und dass da wenig Ambivalenz hinter ist. Entweder ist so, entweder die Jungfrau, die prüde ist oder der Clown, der die ganze Zeit Witze und Pranks macht oder der Macho, der den Frauen auf dem Hintern haut, so in dem Sinne, so sind halt die Figuren da geschrieben. Und wenn man dann jetzt irgendwie 40 Jahre später guckt, hast du so einen Film wie Talk to Me, wo wirklich die Figuren, gerade eben die Hauptfigur Mia, wirklich sehr ambivalent geschrieben ist. Da sind Szenen bei und Character Arcs bei, wo du sagst, oh, die ist ja sympathisch. Und dann denkst du, Mann, aber jetzt macht die sowas. Das ist doch unmöglich, dass sie jetzt sowas macht. So. Und das ist eben das Gute daran. Ne? Das ist dann eben wieder, manche sagen, ja, ich finde es doof, dass die Hauptfigur, die gefällt mir nicht, die ist unsympathisch. Aber es ist eben menschlich, wie sie ist. Ne? Und ihre Handlungsweisen sind für das, was sie erlebt hat, quasi vor Einsetzen des Films und aber auch was sie während des Films erlebt, ist es dann aber wieder nachvollziehbar. Ne? Und das ist eben so, sie ist manchmal, Mia, schon ein Arschloch, kann man so sagen.
Ja.
Aber das passiert eben auch, wenn man eben so wie sie eben Probleme, also mit der mentalen Gesundheit hat, ne? Wenn man eben Mental Health Issues hat, dann heißt, das ist eben nicht immer alles Glitzer und Glamour, sondern das verändert einen Menschen oder macht was mit einem Menschen, was vielleicht nicht jedem gefällt. Das ist ja genau gerade das, die Problematik, die dahinter steckt, ne? Dass dann eben eine Person auch mal einfach wahllos losschreit oder vielleicht auch einfach mal Leute enttäuscht, obwohl normalerweise immer Verlass auf die Person ist, so eine Sachen, das macht ja auch was mit einem, ne? Man hat ja nicht einfach nur irgendwie psychische Probleme und alles ist wie gehabt, ne? Das macht halt was mit einem und das finde ich ist in der Figur von Mia eigentlich sehr gut dargestellt und auch eben in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis, auch wie die Leute damit umgehen, die haben auch ihre eigenen Sorgen. Und gerade Jade finde ich da auch durchaus interessant, die dann natürlich auf sich guckt, gleichzeitig besorgt ist um ihre Freundin und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr authentische Darstellung, die mir wirklich, wirklich gut gefallen hat.
Ja.
Und das hat man wirklich selten in Filmen, dass die jungen Leute so.
Ja, ich bin da komplett bei dir. Also ich finde gerade auch Mia einen extrem interessanten Charakter. Wir bekommen halt so mehrere Sachen vor die Füße geworfen, wo man vielleicht ja so nachvollziehen kann, was sie so mitgemacht hat. Das ist halt zum einen der Tod der Mutter, über den nie wirklich geredet wurde, entsprechend eine schwierige Beziehung zum Vater und aber auch ja so unterschwellig so ein bisschen Mobbing, weil wenn sie dann gemeinsam mit Jade auf die Party kommt und Jade gehört offensichtlich zu den Coolen, so wird uns das verkauft.
Also semi, ne?
Ja, schon, aber weil sie sagt ja auch in diesem einen Dialog, wo sie ihnen nochmal so eine Seance zu Hause machen wollen, wo sie dann die eine Person fragt, ich weiß, ich habe gerade den Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm, so ja, was ist denn drin für mich? Oder ist sie so, ja, ich bin halt cool. so, du kannst eine Party in einem Haus voller Coolen machen, so, und das reicht dann. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja bei der ersten Party mehr sich dann ja auch versucht, mit den Leuten zu unterhalten und ja, da auch irgendwie recht offen auf die zugeht, aber da doch auf viel Widerstand stößt und dann auch irgendwie eine Person so sagt, so, ja, Jade, die ist halt einfach total komisch. Ich will eigentlich nicht mit der reden. Und das ist ja auch noch mal was, wo man sich vorstellen kann, okay, wie läuft es dann vielleicht in der Schule ab? Vielleicht auch ähnlich. Und ohne, dass es jetzt halt irgendwie großartig breitgetreten wird, dass sie da vielleicht auch noch Mobbing-Erfahrungen macht, sind das halt Dinge, die so mitschwingen, über die man sich einfach Gedanken machen kann. Und ja, eben halt auch so, wie sie handelt, dass sie manchmal auch nicht so nette Entscheidungen trifft, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen zum Teenager-Dasein dazugehört, dass man da ja sich vielleicht auch doch mal an den Freund der besten Freundin ranmacht oder so. Da hatte ich damals auch im Freundeskreis so eine Geschichte. So passiert halt, gehört irgendwie, glaube ich, auch dazu, auch wenn es nicht nett ist. Genau, und auch dann eben irgendwie eine Jade wird dann trotzdem auch nicht nur als cool dargestellt, sondern schon auch als so ein bisschen ängstlich. Und auch manchmal so ein bisschen ignorant, also auch, dass sie dann ihren Bruder da irgendwie nicht abholt am Anfang. Und das hat mir auch gut gefallen, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, das ist die eine Person, der wir folgen und an der ist jetzt alles toll und ich kann alles verstehen, was sie macht oder ich finde alles gut, was sie macht. Und dieses sehr Greifbare, was die dadurch bekommen, hat mir auch sehr gut gefallen. Und noch ein Kommentar zu dem Daniel. Der sieht halt einfach aus wie ein junger Michael Cera. Das fand ich irgendwie so ein bisschen passend, so für die Rolle, die er spielt, als so ein bisschen schüchterner, unscheinbarer, christlicher, junger Mann. Aber irgendwie auch so ein bisschen verwirrend, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, wenn es mal ein Michael Cera Biopic gibt, dann wird der den da spielen, hoffe ich.
Ja, bin ich komplett bei dir, musste da auch unweigerlich ein bisschen an Donnie Darko letzte Woche denken, weil ich da ja auch relativ angetan war von der Darstellung der, sag ich mal, des jugendlichen Zeitgeists von damals und das trifft hier eben auch perfekt zu. Wobei ich mir doch eine Frage gestellt habe, also der Film spielt ja in der Gegenwart und wer benutzt denn noch Snapchat und hat einen Crazy Frog Klingelton? Also das war vermutlich letzteres ein Gag, aber ja. Snapchat benutzt doch schon seit 5 Jahren keiner mehr, oder was?
Das würde ich so nicht sagen, weil als ich jetzt im Kino war, hat neben mir auch einer auf Snapchat rumgehangen. Den habe ich dann freundlich, meinte so, ey, könntest du es bitte ausmachen? Das irritiert mich. Meinte so, na klar, sorry, kein Ding. Und da war es auch wieder gut, aber trotzdem dachte ich auch so, sag mal, hängt der gerade auf Snapchat rum? Also ja, das wird, glaube ich, schon noch genutzt. Ich habe das tatsächlich auch nur so bis 18 genutzt. Also es ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was sich ganz gut hält, Snapchat.
Na gut. Australien ist ja auch ein ferner Kontinent vielleicht.
Kommt es da noch nicht an, dass es eigentlich ziemlich uncool ist, meinst du?
Dabei müssen es ja eigentlich die Ersten sein, wo was Neues ankommt, aber gut. Ja, Thema Australien, hat das jetzt für dich eine große Rolle gespielt, dass das jetzt irgendwie in den Suburbs von Adelaide spielt oder hätte das jetzt für dich auch eine x-beliebige amerikanische Vorstadt sein können?
Ja, hätte auch eine x-beliebige amerikanische Vorstadt sein können. Dann wäre halt am Anfang kein Känguru, sondern irgendein anderes Tier dort gewesen. Und wenn es in Deutschland gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein Wildschwein gewesen oder so. Das ist ja eigentlich so das einzige Australien-spezifische, was ich da irgendwie rausgelesen habe als Person, die sich nicht gut mit Australien auskennt. Und deswegen habe ich auch eben gedacht beim US-Remake, ich dachte mir halt wirklich so, okay, wirklich, wollt ihr dann halt eben das Känguru durch, weiß ich nicht, einen Fuchs oder sowas austauschen oder was soll da anders sein?
Weil, also, ich könnte in Florida spielen, dann wäre das ein Alligator, der da.
Oh, darüber würde ich mich freuen. Jetzt möchte ich das Remake doch haben. Aber ja, es ist so, was soll anders sein? Weil ich glaube, so die Jugendkultur ist dann doch relativ ähnlich. Und darum geht es ja im Grunde genommen. Ja.
Ich kann, steile These jetzt von mir, ich kann mir vorstellen, dass die von uns ja als authentisch und natürlich beschriebene Darstellung der Jugendlichen hier, der Teenager, durchaus bei älteren Zuschauenden, ich drücke es jetzt mal gekonnt vage aus, vielleicht nicht so einen großen Anklang findet und durchaus nerven kann vielleicht, weil du ja auch durchaus dann Bescheid wirst mit, sag ich mal, so Trap und Hip-Hop-Musik so alle paar Sekunden und die Dialoge sind natürlich, hey, Mann, das ist voll cringe und so, ne, das ist so, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt für die älteren Generationen unter uns jetzt, also nicht alle, aber ich gebe als Warnung aus, ich kann mir vorstellen, dass damit jetzt nicht jeder was anfangen kann, so gut es auch gemeint ist in dem Film.
Ja, aber da würde ich auch sagen, wir kommen im Jahr 2024, so reden die Leute halt heute und ich finde, es ist nicht zu drüber. Also es gibt auch Filme, so da stoße ich mich schon dran, aber das war durchaus auch ein Film, wo ich dachte, ja, okay, es wirkt halt authentisch. Und ja, Jugendliche sind halt auch manchmal einfach nervig und sind halt selbst manchmal ein bisschen cringe. So, in der Bahn hat jetzt irgendwie eine neben mir, also ich weiß auch nicht, was ich in der letzten Zeit für Leute neben mir sitzen habe.
Wollte ich gerade sagen.
Hat neben mir eine gewaped, wo ich auch meinte, sag mal, kannst du das lassen? Und da dachte ich mir so, du kannst doch nicht einfach in der Bahn vapen, so. Und ja, die war halt auch so, weiß ich nicht, 15 oder so. Und ja, das gehört halt irgendwie auch dazu. Deswegen finde ich es eigentlich trotzdem eine passende Darstellung. Klar, man kann sich natürlich trotzdem dran stören und irgendwie mal die Augen, ein bisschen rollen. Aber gleichzeitig finde ich es in dem Film in einem angemessenen, authentischen Maß, würde ich sagen. Und das kann man ihm dann ja auch wiederum hoch anrechnen und sagen, okay, das ist jetzt nicht meine Generation, aber ich sehe, dass es funktioniert in dem, was der Film uns da zeigen möchte, was für Leute.
Ja, und wie gesagt, das ist auch relativ ausgeglichen. Es gibt dann auch wirklich, muss ich sagen, auch ein paar echt schöne Szenen, die ja dadurch entstehen. Zum Beispiel dieses, wo der Film dann auch so ehrlich zeigt, ne, wie Mia und Riley im Auto sitzen und dann mit schiefen Tönen da den Sia-Song singen da und so. Das ist, sind dann auch so, fühlt sich einfach natürlich an. Ich habe das die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das könnten echte Menschen sein und das macht der Film dann schon gut. Dann sind wir quasi bei der ersten Seance da auf dieser Homeparty. Mia meldet sich freiwillig dafür und erlebt quasi ihren ersten Rauschzustand dort. Wie fandst du das Prinzip mit der eingegipsten Hand dort und das Regelwerk, was dahinter steht, was sich ja so ein bisschen noch im Laufe des Films erweitert? Und vor allem, wie fandst du die Tatsache, dass es eigentlich ja nie final erklärt wird, wie das Ganze so richtig funktioniert?
Also ich finde es gut, dass nicht erklärt wird, wie es funktioniert, weil ich glaube, es ist halt was Übernatürliches. Man kann nicht gut erklären, wie es funktioniert, wäre meine Hypothese. Entsprechend ist es mir auch relativ egal, weil ich meine, sobald Geister ins Spiel sind, ja, ist es für mich, spielt es keine Rolle, ob es jetzt irgendwie realistisch und wirklich machbar ist und wie das genau funktioniert. Solange ich mich irgendwie nicht dran störe, passt das schon. Und ich glaube, ich würde mich eher daran stören, wenn ich eine Erklärung bekommen würde, die halt einfach keinen Sinn ergibt. Oder so weit, wie das halt keinen Sinn ergeben kann, wenn es um Geister geht. Entsprechend war ich damit eigentlich ganz zufrieden, dass einfach so war, jo, und hier sind die Regeln. Ja. Und das hat halt irgendwann mal irgendjemand gesagt und deswegen halten wir uns einfach dran. Und das hat mir gut gefallen. Also klar, an irgendeinem Punkt dachte ich schon so, was passiert denn, wenn mehr als 90 Sekunden vergehen? Aber im Grunde genommen beantwortet uns der Film ja diese Frage auch. Und zwar, dass man sich da schon auch an die Regeln halten sollte, die da irgendjemand aus irgendeinem Grund mal aufgestellt hat. Da jetzt irgendwie eine Origin-Story von irgendeinem Typen 3000 vor Christus, der dann da, weiß ich nicht, da das erste Mal das herausgefunden hat, brauche ich jetzt irgendwie auch nicht. Das ist für mich schon vollkommen okay. Und ich finde die Hand eigentlich ein schönes Feature, weil es irgendwie so ein bisschen das Ouija-Brett ablöst und trotzdem irgendwie ja den gleichen Zweck auf eine Art erfüllt, aber irgendwie so eine kleine Variation reinbringt, die man halt eben nicht schon tausendmal gesehen hat. Und das, finde ich, haben sie ja einfach eine gute Form gewählt, das zu machen. Bin ich sehr zufrieden mit.
Ja, bin ich bei dir. Ich finde es auch gut, weil besser als wenn jetzt irgendwie da der Film da sich in ellenlangen Expositionsversuchen wiederfindet und versucht, jeden Mythos da im Film zu erklären. Und dann fängt man nämlich als zuschauende Person vor allem an, das Ganze zu hinterfragen und zu gucken, ist das überhaupt logisch und so weiter. Dann lieber so vage halten, wie es ist. Und dann ist man doch durchaus eher dazu bereit, das dann auch einfach so hinzunehmen. Ne? Und dann funktioniert das Ganze auch. Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass man da schon merkt, muss ich sagen, und das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt des Films, weil wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, ne, das ist jetzt auch schon ein bisschen, ja, wir haben jetzt schon sehr oft auch über dieses Thema Elevated Horror diskutiert und das ist ja auch schon wieder so, ja, ich will jetzt nicht sagen passé, aber wir haben jetzt so die letzten 3, 4, 5 Jahre echt viele Horrorfilme gehabt, die eben eigentlich Dramen sind mit einem kleinen Horrorfilm-Einschlag und da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen ermüdet von so, ne? Wir reden ja nächste Woche zum Beispiel über Midsommar und das war ja so diese Zeit, ne? Hereditary, Midsommar, Babadook und dann musste irgendwie gefühlt jeder Film, jeder noch so simple Horrorfilm musste uns dann irgendwas über ein Trauma erzählen oder solche Sachen und das ist auch soweit fein, aber ich möchte gerne einfach auch mal wieder ein paar straighte Horrorfilme haben und ich finde Talk to Me ist da eigentlich genau auf dem richtigen Level, weil er natürlich hat er eine dramatische Hintergrundgeschichte, die aber nie Oberhand nimmt, finde ich. Und es ist hier wirklich ein Film, wo du das Gefühl hast, ja, das ist ein waschechter Horrorfilm und nicht ein Drama, dem man einfach einen Horrorwintermantel übergezogen hat. Und das muss ich sagen, ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Der hat echten Grusel, der hat echte Schockmomente und fühlt sich einfach, man ist angespannt aufgrund des Horrors und nicht aufgrund der Dramatik, die dahinter stecken könnte.
Ja, ich finde auch der Horroraspekt und halt auch so der damit einhergehende, ja, Spaßeffekt, sag ich mal, oder halt so diese schöne Anspannung, die man dann hat, der steht da halt immer im Vordergrund und ich glaube, man kann mit diesem Film auch Spaß haben, wenn man seinen Kopf einfach ausschaltet und den einfach schaut, ohne zu viel drüber nachzudenken. Aber er gibt einem auch die Möglichkeit, ganz, ganz viel drüber nachzudenken und dann auch eine gute Zeit zu haben. Ja, und wie du gesagt hast, ich finde, es ist ein guter Mittelweg. Also ich habe auch vorher jetzt irgendwie nicht gedacht, uff, das wird jetzt wahrscheinlich anstrengend, den nochmal zu sehen. Und dachte mir so, ja, nee, es war doch eigentlich ganz spaßig. Und habe mich da auch wirklich drauf gefreut. Während jetzt irgendwie so Filme wie Babadook oder ja, Midsommar, die habe ich einmal geguckt, für gut befunden und die sind halt auch gekauft, aber nie wieder im Player gelandet.
Tja, das wird sich ändern, ist so.
Ja, mal schauen.
Ach so, stimmt, ja, gut, mal schauen. Ja, jetzt musst du, sorry.
Ja, naja, und worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ach genau, ja, so, wo ich halt weiß, okay, das wird jetzt auch einfach anstrengend, die zu gucken. Und manchmal möchte man Filme ja auch einfach schauen, um Spaß zu haben. Und ja, der ist da einfach so das perfekte Mittelmaß, ja.
Ja, und jetzt muss ich mich tatsächlich hier offenbaren. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum mir der Film nur so mittelmäßig gefallen hat bei der ersten Sichtung. Und jetzt deutlich besser. Ich gestehe einfach, ich habe die Suchtmetapher nicht gesehen beim ersten Mal schauen. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, weil das wirklich absolut obvious ist. Und man kann es einfach auch wirklich nicht übersehen. Aber ich habe es scheinbar beim ersten Mal übersehen, weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Aber wenn man das erkennt, was wie gesagt nicht schwer ist, dann ist der Film doch nochmal der hat ja einen ganz anderen Impact auf einen, finde ich. Und so ist es bei mir auch gewesen. Und diese Suchtmetapher, die kommt ja sehr früh im Film auf. Und man muss sich einfach nur die meisten Szenen, die man sieht, so vorstellen, als wäre die Hand ins Jenseits. ja, einfach ein Joint oder eine Bong oder irgendeine härtere Droge, whatever. Ich weiß jetzt nicht, was sie dort uns symbolisieren soll, aber es fühlt sich so an, als würden sie dort irgendwelche Joints rauchen oder an der Bong ziehen oder sowas. Und auch das anschließende Verhalten danach, wie die Kids miteinander umgehen, auch so in den Dialogen. Und ey, wie hat es sich jetzt für dich angefühlt? Oh, es war der Wahnsinn und ich könnte es direkt wieder machen und so weiter. Und das ist halt so 1:1 kannst du das halt über auch über Leute nehmen, die irgendwie zum ersten Mal gekifft haben oder irgendwie sowas. Und das ist halt, ja, gerade diese Szene auf der zweiten Seance, wo sie dann diese richtige Party quasi dort feiern und da irgendwie jeder mal diese Hand benutzt und sie nebenbei dort feiern und lachen und teilweise eben stoned wirken. Also das ist dann schon ziemlich eindeutig und man erkennt eben auch die unterschiedlichen Wirkungsweisen. Ne? So Mia ist am Anfang komplett berauscht und findet das super, was sie dort erlebt hat, und andere, die daran ziehen, die sind dann eher ein bisschen anders drauf. Und das ist halt letztendlich 1:1 die Wirkungsweise von bewusstseinserweiternden Substanzen oder Betäubungsmitteln, wie wir im öffentlichen Recht sprechen würden. Ja, und wenn man das sieht, dann ergibt der Film dann doch deutlich mehr Sinn, denn letztendlich will Mia ihre Trauer, ihre Verluste quasi, wie sagt man, nicht bekämpfen, sondern sie versucht sie zu verdrängen, ja, indem sie sich eben dem Rausch ergibt. Und das ist letztendlich ja die Metapher im Film. Und da gibt's eigentlich nicht mal was zu diskutieren. Das ist ja auch, das tut mir leid, dass ich jetzt das zweite Mal das schon machen muss. Bei Donnie Darko musste ich auch schon. Das hat der Regisseur so gesagt. Und deswegen ist es so. Und hier in dem Fall ist es auch so.
Ja, aber es ist halt schon auch offensichtlich, auch wenn man jetzt irgendwie hier schaut, okay, warum kommen da manche relativ gut von weg und andere nicht? Das ist ja bei Drogen auch so. Da gibt's vor allem jetzt irgendwie bei Alkohol auch eine gewisse genetische Disposition, wie doll man dazu neigt, auch abhängig zu werden. Und es gibt ja auch wirklich Leute, die kommen halt von so einem Trip nicht mehr runter. Die haben dann und bleiben dann halt für die nächsten 10 Jahre in der Psychose drin. Deswegen, ja, ist es auch sowas, weswegen ich auch gerade so mit chemischen Drogen noch nie experimentiert habe, weil ich so Angst davor habe, einfach mal irgendwas zu nehmen und da die nächsten 10 Jahre, also einfach Psychosen zu haben. Und wenn man das irgendwie so bei so 2-3 Leuten mal mitbekommen hat, also bei mir jetzt halt eher beruflich bedingt, das ist schon irgendwie schlimm. Und so habe ich halt irgendwie auch Mia wahrgenommen, dass sie halt da einfach nicht aus dieser Psychose dann rausgekommen ist. Und ja, andere hingegen schon, weswegen die halt dann auch wieder klarer sehen und einen Realitätsbezug haben. Und ja, das Thema ist irgendwie sehr präsent und ich finde es aber irgendwie schön verpackt, dass die uns jetzt nicht einfach sagen, ja, hier, Drogen sind scheiße, bitteschön, das ist die Message, sondern das so ein bisschen nett verpacken und dass man dann so ein bisschen nachdenken kann und dann selbst auf die Idee kommt, okay, hier könnte es irgendwie um Drogen gehen und auch um, ja, was es halt für Folgen haben kann, im Grunde genommen, der Konsum, ja.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, es ist sehr, sehr gut dargestellt, wie sie das hier gemacht haben. Aber das passt eben auch dazu, wie erwachsen der Film halt mit den Themen der Jugendlichen umgeht. Oder ja, erwachsen ist vielleicht Quatsch eigentlich sogar. Er geht so um, wie es eben Jugendliche tun würden. So fühlt sich der Film auch an. So, deswegen ist er so greifbar. Das ist Quatsch, dass er sich erwachsen anfühlt. Das ist ja Unsinn. Aber auf jeden Fall passt das hier perfekt und man hat sich da auch eben Mühe gegeben. Man merkt, dass die, ich weiß jetzt, überlege gerade, haben die das selber geschrieben, das Drehbuch? Also es basiert ja irgendwie auf einer Idee von, ja genau, einer von den beiden hat mitgeschrieben.
Genau, aber das kommt, glaube ich, von einem Kumpel von dem.
Genau, der das quasi, der seine Drogenerfahrungen, die haben das irgendwie da, ne, auf einer wahren Geschichte basierend sozusagen, aber da hatten sie die Idee zu. Und sie gehen halt, haben dann eben dieses Trauma von Mia dort eingeflochten in die Geschichte und es passt halt gut zusammen. Ich habe das Gefühl, sie nutzen es nicht für irgendwelche billigen Schreckmomente oder irgendwelche billigen, voreiligen, psychologischen Gutachten, in Anführungszeichen, aus, ne, sondern sie nehmen das ernst, das, was Mia erlebt hat.
Ja.
Und was sie eigentlich hätte bekommen müssen und nicht bekommen hat, zum Beispiel von ihrem Vater auch, ne? Also das ist schon wirklich, das ist gut. Das gefällt mir.
Ja, voll. Also bin ich auch bei dir. Ich finde auch, ja, oh Gott, worauf wollte ich denn jetzt hinaus?
Weiß ich nicht, such dir was aus.
Jetzt hänge ich gerade total. Es tut mir leid.
Kein Problem.
Sucht? Nee.
Ich lasse dich jetzt einfach hier.
Du lässt mich in der Luft hängen.
Ich lasse dich einfach in der Luft hängen.
Ja, okay.
Wenn du denkst, ich werde es nicht rausschneiden.
Nee, ist okay, wenn es nicht raus schneidest, aber ich weiß gerade trotzdem wirklich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas noch zu Mia und ich glaube zu ihrem Vater noch, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiße.
Es ist ja,
kommt naja, vielleicht ist ja irgendwann
auch,
wieder.
Was da vielleicht ja auch drin steckt, ne, ist vielleicht geht die Rolle des Vaters auch so ein bisschen unter in dem Film, aber es ist natürlich da auch eine Form, bei ihm steckt ja auch eine Form von Verarbeitung dahinter, ne? Also wie er es für sich verarbeitet und dass er das irgendwie nicht schafft, mit seiner Tochter das zu teilen zum Beispiel. Und da steckt ja auch immer so ein bisschen auch so eine Art ja, Maskulinität hinter, ne, wieder diese Trauer zeigen und so weiter und Verletzlichkeit zeigen und das ist, steckt alles so ein bisschen im Unterton drin. Aber wie gesagt, nie so, dass es jetzt, ja, dass der Film sich jetzt schwermütig anfühlt, drücken wir es mal so aus. Also er fühlt sich schon hart an und auch düster in seinen Themen, aber nie wird dadurch der Unterhaltungswert des Films beeinträchtigt. Und wie gesagt, das ist letztendlich, ne, es wird immer so getan, als hätte jetzt Ari Aster irgendwie dieses Elevated Ding erfunden, irgendwie diese Kombination aus Horror und Drama oder Gesellschaftskritik. Das gab es natürlich auch früher schon in den 60er, 70er Jahren, so ja. Filme wie Don't Look Now und solche Sachen. Und es wurde jetzt halt irgendwie, ja, die Vergleiche kommen immer eben schnell auf, aber umso leichter fällt es mir das auch, Talk to Me mit diesem Film zu vergleichen, weil es sich nicht vergleichen lässt, weil das hier einfach, finde ich, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, der Horror steht im Vordergrund, der Unterhaltungswert steht im Vordergrund und trotzdem merkst du halt, der nimmt alles ernst, seine Figuren ernst, seine Geschichte, die er erzählen will, ernst und das greift ineinander und spielt nicht gegeneinander.
Ja.
So, und ich hoffe, mit diesen völlig sinnbefreiten, konstruierten Sätzen habe ich dir Zeit gegeben, um herauszufinden, was du mir mitteilen möchtest.
Ja, danke schön. Ja, tatsächlich. Also zum Thema so von mir und ihrem Vater. Das zeigt halt irgendwie auch nochmal so, wie schwierig so eine Beziehung dann danach auch sein kann, nachdem eine geliebte Person verstorben ist oder in dem Fall ja die Mutter und dann bleiben nur noch Vater und Tochter übrig. Und ich finde, der Vater, man bemerkt es ja auch in einigen Szenen, er bemüht sich eigentlich in jeder Szene, in der wir ihn sehen, was nicht viele sind, bemüht er sich um Mia und irgendwie mit ihr zu reden und sie blockt es aber auch komplett ab, was halt auch so, glaube ich, schon auch so ein Teenie-Ding ist irgendwie. Dann vielleicht auch die Hilfe von den Eltern nicht annehmen zu, ja, wollen, schrägstrich auch, glaube ich, können zum Teil. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie da die Beziehung ansonsten ist, aber das fand ich auch irgendwie, ja, irgendwie realistisch zu sehen, okay, nur weil die jetzt irgendwie einen gemeinsamen Verlust durchgemacht haben, schweißt die das nicht unbedingt näher zusammen. Das kann auch erstmal eine Distanz reinbringen. Was man ja auch dadurch sieht, dass man eigentlich Sue, ihre, ich sag mal, Ersatzmutter, glaube ich, dreimal so häufig im Film sieht wie ihren eigenen Vater. Und ja, das fand ich schon auch einfach schön und wieder halt realistisch dargestellt, dass so eine Erfahrung einen nicht unbedingt zusammenschweißen muss, sondern auch, ja, Distanz reinbringen kann.
Ja, schauen wir uns mal kurz diese Beschwörungsszenen an, wenn dann eben die Hand quasi aktiviert wird. Ist per se jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht sowas Besonderes, ne? Wir haben ja jetzt auch schon, ne, also angefangen beim Exorzisten bis irgendwie, wir auch in den letzten Jahren hatten wir wieder viele Filme, wo irgendwelche, du hattest ja von auch schon Beispiele dann mit Ouija-Brettern oder irgendwelchen anderen Sachen, sei es Evil Dead, whatever, ne? Irgendwo gibt's immer irgendwelche Beschwörungen von Geistern, Toten, Zombies, whatever. Und das ist jetzt im Genre nichts Neues, aber ich finde, wie das hier umgesetzt wurde, ist schon echt auch gut gemacht. Und das ist auch wieder eine Sache, die mich dann überrascht hat und ich wieder gucken musste, okay, das ist wirklich ein Film von diesen beiden YouTubern, weil halt wirklich die, also ja, was da mit Schnitt und Kamera gemacht wurde und auch der Kameramann, Aaron McGlisky heißt der, der hat vorher auch eher so Kurzfilme auf Vimeo gemacht oder sowas. Und da muss man schon sagen, also da steckt auch wirklich eine handwerkliche Qualität hinter, die ich halt normalerweise solchen Noobs, sage ich mal, nicht zutrauen würde, aber das sieht echt richtig gut aus und sie haben auch echt Mühe da reingelegt, dass da diese Effekte, die dort vorhanden sind in den Beschwörungssequenzen dort, dass es halt auch In-Camera-Effekte sind, dass sie halt also live auch aufgeführt wurden und sowas alles und das hat alles Hand und Fuß, ich muss sagen. Da gab es auch echt einige Momente, die richtig böse wurden, die richtig düster wurden, gerade wenn wir gleich auf Rileys Sitzung zurückkommen, da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Aber das war einfach stark.
Ja, ich mag auch so dieses Dynamische, wie das gedreht ist, dass man wirklich auch so das Gefühl hat, okay, es geht jetzt alles auch echt total schnell. Also so die Droge wirkt wirklich sehr, sehr schnell. So gerade dann, wenn die Leute nach hinten kippen, wie dann die Kamera mitschwingt, das fand ich schon echt super cool einfach, weil es dadurch irgendwie nicht so was ja, Schweres hatte, sondern eben so was Schnelles, irgendwie Kurzweiliges. Und das hat mir gut gefallen, weil dadurch haben sie es auch irgendwie geschafft, viele Sachen in kurzer Zeit unterzubringen, ohne dass es sich unnatürlich anfühlt. Gerade weil es ja auch diese 90-Sekunden-Regel gibt, schaffen wir es dann irgendwie, viele Sachen zu sehen in kurzer Zeit, die uns irgendwie dieses Konzept und ja die Besessenheit näher bringen. Und das, damit haben sie sich, glaube ich, echt einen Gefallen getan, diese 90-Sekunden-Regel vorher schon einzuführen und ja, dann entsprechend auch immer nur auch mal kleine Ausschnitte zu zeigen. Das fand ich echt richtig spaßig auch einfach. Also bis dann, bis es böse wird, aber zwischendrin so diese Party-Szene. Zum Beispiel dachte ich mir so, ach ja, das sieht jetzt auch wirklich irgendwie nach einem, sieht auch einfach spaßig aus.
Ja, und ich muss auch sagen, also diese Szene mit Riley, ne, also für die, die es nicht wissen, also Riley war ja der Bruder von Jade und der sollte ja eigentlich nicht mit der Hand spielen sozusagen, wow. Sollte nicht, wie drücke ich es denn aus? Mann, das ist nicht blöd.
Nee, er sollte nicht mit den Geistern in Kontakt kommen.
Ja, genau. Und er tut es dann trotzdem, weil Mia eben, ja, sie hat ja keine Aufsichtspflicht, also, aber sie lässt es halt quasi zu. Und er fängt dann halt an, seinen Kopf aufzuschlagen während seiner Session dort. Und das ist halt richtig übel, weil er auch wirklich so rasend wirkt dabei ist. Er will sich ja sogar ein Auge rausreißen. Und das ist halt schon echt, muss ich sagen, harter Tobak, muss ich sagen. Und dadurch, dass es so, ja, so hektisch, so hart, so schnell alles wirkt, verfehlt das seine Wirkung halt überhaupt nicht. Mhm. Also das war schon, muss ich sagen, schon eine echt, echt beeindruckend starke Szene, so aus reiner Horrorperspektive gesprochen. Also das war, der hat also wirklich seine Härten auch.
Ja, vor allem, weil vorher war ja eigentlich schon auch alles eher so lustig. Es gibt dann so die Possession von Daniel, die noch so ein bisschen unangenehm, bisschen lustig ist, vielleicht auch nicht primär unangenehm eigentlich, aber es wirkt ja vorher auch einfach wirklich wie ein Spaß. So, jetzt können wir uns natürlich als Horrorfilm-ZuschauerInnen schon denken, das bleibt nicht so, aber wie schnell der Ton dann umschwingt, ist schon auch einfach krass. Und dann halt eben auch, als er sich versucht, das Auge rauszunehmen, der ist da schon auch ziemlich erfolgreich bei. Der kommt da sehr, sehr weit mit sich, das Auge rauszunehmen. Und da dachte ich auch so, wow, das ist jetzt auch einfach ein richtig guter Effekt, der so unverhofft irgendwie daherkommt, weil das dann doch auch alles eben so schnell geht, so dieses Dynamische, was ich eben schon angesprochen habe, dass man da wirklich in dem Moment auch erstmal so komplett, ja, geplättet und überfordert mit ist. Genau halt wie die anderen Leute in dem Raum auch, dass man wirklich denkt so, oh Gott, was passiert denn da jetzt? Was machen die denn da jetzt? So, irgendjemand muss doch was machen, aber was will man eigentlich machen? Und das fand ich auch wirklich eine richtig, richtig starke Szene, die gerade im Kontrast zu dem, was vorher war, richtig gut reingehauen hat.
Ein paar Sachen, wir haben ja eben schon gesagt, so, also klar, das Hauptthema, das ist hier offensichtlich Trauerbewältigung durch Drogenmissbrauch beziehungsweise durch eine Suchtentwicklung. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr so sehr ins Detail gehen. Aber, also können wir natürlich, dafür haben wir auch noch genug Zeit. Aber eine Sache, die mich dann doch noch beschäftigt, ist dann halt auch die Wirkungsweise auf Mia. Weil sie sieht ja die Geister. Also sie sieht quasi übernatürliche Elemente und wir sehen den Film ja quasi aus ihrer Perspektive, wenn man so will, also aus ihrem Empfinden zumindest heraus. Und ich weiß gar nicht, was davon jetzt wirklich da sein sollte. Also sind die Geister real oder wirkt jetzt einfach diese Mischung aus diesem harten Drogen, in Anführungszeichen Drogenkonsum und der vorhandenen Trauer, Wut und des Traumas von Mia, dass es besonders heftig in der Kombination wirkt, dass sie sich solche Sachen dort einbildet, in Anführungszeichen, oder versucht sie auch, das fand ich auch eine spannende Interpretation, die ich gelesen habe, die ich jetzt nicht für zutreffend halte, aber die auf jeden Fall ein Gedanken wert ist, ob Mia das vielleicht auch einfach weiß, was sie damit bewirkt und vielleicht auch manche Sachen einfach spielt, um an ihren Willen zu kommen. Stichwort Daniel zum Beispiel später. Also da finde ich durchaus, dass sich darüber diskutieren und streiten, was dann jetzt tatsächlich da ist und was nicht. Weil eben, ja, ich meine, Rydys Reaktion passt eben nicht so ganz, als würde das alles nur so ein Spaß sein, ne? Aber
ja, also, das glaube ich tatsächlich auch nicht, dass sie das nur deswegen macht. Also Daniel irgendwie zu sich einzuladen und zu sagen, ach ja, du kannst auch bei mir schlafen, das macht sie ja bewusst, sag ich mal, ohne dass da Geister im Spiel ist. Und ob dann irgendwie ihr Wunsch wäre, das weiß man nicht, also kein King-Shaming, an seinem Fuß zu lutschen.
Offensichtlich.
Ja, vielleicht, aber auch nicht vielleicht, also naja, wie auch immer. Oder halt eben, ja, dass da irgendwie so unbewusste Wünsche mit reinspielen, weiß ich nicht, weil sie drückt diese Wünsche ja auch in einem klaren Moment aus. Also super gut verstecken tut sie die nicht, weswegen ich das eher für unwahrscheinlich halte. Ja, ich finde, was auch noch so mit reinspielt, ist halt die Rolle der Mutter, über die wir ja nichts wissen. Wir wissen nicht, was sie hatte. Also ich glaube, dass es ein Suizid war, zweifelt am Ende nur mir an und ich jetzt als Zuschauerin tatsächlich überhaupt nicht. Und dass da halt irgendwie offensichtlich auch eine psychische Erkrankung oder Erkrankungen vorlagen. Und da halt auch die Frage, was ist das? Ne? Ich habe ja eben schon bei Sucht ein bisschen über genetische Disposition geredet und das ist halt tatsächlich halt eben auch bei so ja, psychotischen Störungen wie halt Schizophrenie oder so, spielt das auch eine Rolle. Jetzt halt nicht alleine, aber man hat schon eine erhöhte Gefahr eigentlich an allen Sachen zu erkranken, die irgendwie Eltern, Großeltern auch hatten. Und deswegen, man weiß halt eben nicht so, was war jetzt eigentlich die Problematik der Mutter? Und das habe ich mich halt gefragt, ob das nicht vielleicht auch, ob da vielleicht halt Psychosen nicht auch ein Thema waren, die halt irgendwie durch den Drogenkonsum nur noch mal verstärkt wurden oder so. Aber das sind halt dann eben so Interpretationen, die man sich in seinem Kopf zurechtspinnen kann, auf die man keine eindeutige Antwort im Film bekommt. Was ich aber auch vollkommen okay finde, dass man da jetzt keine Antwort drauf bekommt.
Jetzt hast du mich. Also heute ist, ich glaube, wir schieben es mal auf die Uhrzeit.
Samstagvormittag.
Ich hatte gerade ein Thema, dann habe ich dir aber so interessiert zugehört und habe das dann quasi dadurch wieder vergessen. Das war nicht die Lutschfüße, das war es nicht.
Weiß ich nicht, vielleicht nochmal zu der Mutter und ihren Erkrankungen oder auch nicht. Oder was es noch für eine Funktion haben könnte. Warum mir...
Red mal weiter, mir fällt es gleich ein.
Okay. Ich habe mich halt auch noch gefragt mit den Geistern, ob...
Ah, ich hab's.
Okay.
Ich heb jetzt, bevor ich es wieder vergesse.
Schnell, mach du schnell.
Ja. Findest du, dass der Film, ist das einfach nur eine, der Versuch ist es gar nicht, einfach nur die Darstellung, so wie eben das heutzutage ist mit dem Medienkonsum, oder findest du, dass gerade so dieses Social-Media-Ding, dieses permanente am Handy sein und wir filmen alles, stellen alles sofort ins Netz, dass es eine Art von Kritik darstellen soll, oder soll es einfach nur den Zustand der Gegenwart beschreiben?
Gute Frage. Also ich habe es jetzt eigentlich nicht als so starke Kritik aufgefasst, weil irgendwie, ja, war ja auch klar, dass das halt alles gefilmt wird, weil es ist halt, die sind ja auch drauf gekommen, weil es halt eben ein virales Ding war. Und dann ist ja auch logisch, dass das irgendwie weiterhin mitgefilmt wird. Ja, also kann man schon irgendwie kritisieren, wann es vielleicht doch mal an der Zeit ist, die Kamera auszuschalten. Oder was man dann jetzt halt wirklich irgendwie hochlädt oder was man vielleicht lieber für sich behält. Aber ich habe das jetzt nicht als primäres Thema im Film gesehen, tatsächlich eher sowas, wo man sich auch noch Gedanken drüber machen kann, wo ich mir tatsächlich aber jetzt relativ wenig Gedanken drüber gemacht habe.
Der Film hat ja auch er benutzt viele Metapher, viele Symboliken, ne? Das haben wir jetzt auch schon erwähnt. Da kann man auch viel entdecken tatsächlich, gerade dann auch wieder im Rewatch, weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber gerade so, das sind natürlich ein paar offensichtlichere Sachen, zum Beispiel, dass am Anfang, als Mia Riley ja abholt und nach Hause fahren will, treffen sie ja dort auf ein überfahrenes Känguru, das aber eben noch lebt und auf der Straße liegt, und Riley sagt Mia, dass sie das Känguru vom Leid erlösen soll, also letztendlich nochmal überfahren soll, aber sie hat dann eben Probleme damit, macht es nicht und lässt das Känguru dort liegen, und genau diese Situation versucht sie ja später wieder gerade zu biegen, wenn man so will, als Riley dort im Krankenhaus vor sich hin leidet unter seinen Qualen, und da denkt sie, dass sie ihn jetzt erlösen muss, weil sie das eben am Anfang mit dem Tier nicht gemacht hat und so weiter, ne? Da gibt es halt diverse Allegorien, Metapher und so weiter, die hier drin stecken. Aber vieles davon habe ich tatsächlich erst so richtig jetzt im Rewatch gesehen. Aber es kann auch, wie gesagt, sein, dass es einfach nur mein Problem war. Ich weiß nicht, wie es dir da ging,
ja,
ob du das alles schon beim ersten Mal gesehen hast.
Nee, also mir ist jetzt auch im Rewatch erst aufgefallen, dass dann im Krankenhaus, glaube ich, in irgendeiner Szene sich das Känguru auch in einem Fenster spiegelt, wo ich dachte, ah, okay, da ist es wieder. Und dann fällt einem das halt nochmal anders auf. Ich glaube aber, ja, es ist einfach ein Film, da ist so viel drin und vielleicht, wenn man erstmal auch eher so mit dieser Possession-Sache beschäftigt ist, also weil du jetzt ja meinst, du hast so diese Drogenthematik beim ersten Mal gar nicht gesehen. Ich glaube, da ist so viel drin, worüber man sich Gedanken machen kann, dass ich es nicht verwunderlich finde, wenn das halt irgendwie, wenn da einem ganz viele Sachen halt untergehen. Ich glaube, das ist so ein Film, den kann man wirklich 3, 4, 5 Mal schauen und bemerkt wahrscheinlich immer noch mal irgendwie neue Sachen, auf die man achten kann oder so Details, auf die man beim ersten Mal nicht geachtet hat oder zweiten Mal. Und mir ging es halt eben auch so, zum Beispiel bei der Sache mit dem Känguru, dass ich das erst gerafft habe, als ich dann die Spiegelung vom Känguru wahrgenommen habe, die ich beim ersten Mal auf der großen Leinwand im Kino aus irgendeinem Grund nicht gesehen habe. Ja, so ist es manchmal. Ich glaube, da gibt der Film einfach viel her.
Ja, wie fandst du den generellen Look des Films? Also der ist ja schon so ein bisschen, ich würde sagen, so von Grau-Blau-Tönen bestimmt. Ein bisschen manchmal auch in diesen Szenen dort in der im Jenseits, wenn man so will, auch von Brauntönen bestimmt. Mir persönlich hat es tatsächlich gefallen. Ich fand den Look irgendwie, der hat auch wieder den Look nicht zum Selbstzweck genommen, dass hier irgendwie versucht wurde, irgendwie Style over Substance oder sowas zu erzeugen, sondern ich fand den einfach sehr hochwertig produziert und es hatte für mich ehrlich gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, alles komplett Hand und Fuß. Also ja, inszenatorisch kann ich dem Film eigentlich gar nichts vorwerfen. Ich fand sogar cool, dass sie noch diese Hand so ein eigenes Sounddesign gegeben haben, ja, immer dann, wenn sie quasi in Nutzung kommt sozusagen. Also das kann man nicht sagen eigentlich, ne?
Ja, ist schon wirklich sehr gut alles durchdacht und es gibt wirklich ein paar auch sehr atmosphärische Stellen, zum Beispiel wenn Riley und Mia zusammen auf dem Sofa liegen, weil er irgendwie da nachts Angst hat und es regnet so aufs Dach und wie dann so mit dem Licht gespielt wird und dem Regen, das ist schon auch einfach sehr atmosphärisch und da kann ich wirklich auch überhaupt nicht drüber meckern, wie der Film aussah und ich fand jetzt auch die Filter, ja, sie waren irgendwie da, der hatte einfach so ein bestimmtes Color Grading, aber jetzt irgendwie nicht so wie bei Twilight oder in Mexiko. So schlimm war es dann nicht.
Australien bleibt blau.
Genau, und es ist halt irgendwie einfach, ja, passend für die Stimmung des Films, ohne jetzt, dass man das Gefühl hat, okay, man muss irgendwie mal die Brille sauber machen, weil da irgendwie, weiß ich nicht, ein Schmier drauf ist, dass man jetzt alles wirklich komplett in einer anderen Farbe sieht. Und das hat mir gut gefallen, ja. Hat gut zu der Stimmung des Films gepasst.
Es gibt eine Sache, die mich aber jetzt auch beim zweiten Mal gestört hat und das ist quasi, ja, also der Film, und das ist, glaube ich, das war beim ersten Mal auch wirklich mein Hauptproblem, das ist jetzt nicht mehr so ein ganz großes Problem für mich gewesen, aber es ist eigentlich das Einzige, was so richtig übrig geblieben ist, ist die Tatsache, dass Mia ja eine Vision davon hat, wie es Riley im Jenseits geht, in dieser Geisterwelt geht sozusagen. Und wie dort alle ihn verschiedene Arme angrapschen und so weiter. Das ist auch da, wo es so ein bisschen bräunlich wird sozusagen vom Color Grading her. Und das hatte mich halt komplett irgendwie an den Film auch Society von Brian Usna irgendwie erinnert. Und ich muss sagen, das war eine Szene, wo ich dachte, oh krass, der Film geht jetzt sogar noch so weit in diesen Weg. Und dann sehen wir das halt nur 2 Sekunden und nie wieder im Film. Und da dachte ich halt so, Leute, das hattet ihr auch im Trailer drin. Ich dachte echt, da kommt jetzt ein bisschen mehr von, weil es halt schon so, also das hat mir halt echt Angst gemacht, diese Szene. Und, ja, und dann dachte ich so, nein, was? Ich meine, das hat natürlich auch eine Wirkung, wenn es nur einmal kurz vorkommt. Aber ich habe mir echt ein bisschen mehr von dieser Welt in Anführungszeichen erwartet und das ist, glaube ich, so ein bisschen hat für meine Enttäuschung beim ersten Mal gesorgt und jetzt zumindest immer noch für eine kleine, weil das war, da dachte ich jetzt so, oh, also da habe ich halt wirklich, da hat es mir halt auch das Herz gepocht, zum Pochen gebracht, also das war schon gut. Also, aber wie gesagt, es kann ja auch effektiv sein, wenn du es halt nur einmal kurz zeigst und, ne?
Ja, da bin ich zum Teil bei dir, zum Teil auch nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich den Trailer, habe ich den jemals gesehen? Ich weiß es gar nicht.
Also generell ist diese Antwort auf die Frage bei dir in der Regel immer nein, weil du eigentlich ja fast nie Trailer guckst.
Ja, außer ich verbringe mal ein bisschen mehr Zeit im Kino, dann sehe ich manchmal gezwungenermaßen doch ein paar Trailer. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher, aber mir war diese Szene auf jeden Fall neu. Vielleicht habe ich sie auch im Trailer übersehen, ich weiß es nicht. Und ich fand die auch richtig, richtig intensiv. Also das war wirklich auch so eine Situation, wo ich wirklich im Kino saß und dachte, oh mein Gott, das ist ja wirklich die Hölle, was der da erlebt. Also ich fand es so stark gemacht und ich glaube, wie das ja auch häufig bei Monster in Filmen und Videospielen und keine Ahnung was ist, je länger man sich sowas anguckt, desto weniger schlimm wird es und desto mehr fällt einem auf, ach, also da sieht man das Latex ja schon auch von der Maske und so Sachen. Und ich glaube, wenn du das einfach nur kurz siehst und kurz ein Gespür dafür bekommst, wie fühlt sich das wohl an? Und das ist wirklich, also ich fand es wirklich richtig heftig irgendwie, diese kurze Szene. Das reicht vollkommen aus, weil ich glaube, je länger man sich das anguckt, desto unzufriedener wird man damit. Deswegen bin ich damit überhaupt nicht unzufrieden, aber dann war es vielleicht auch ein Fehler, das in den Trailer reinzuschneiden. Und deswegen kann ich schon auch verstehen, wo die Enttäuschung herkommt, kann die halt aber ja nicht teilen, weil ich den Trailer eventuell gesehen habe, vergessen habe, wie auch immer, und mich nicht dran gestört habe. Aber ja, das ist dann wieder Trailer anständig schneiden, ist halt auch immer so ein Ding für sich, ne?
Es ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob dir der Film Madam Web was sagt, der Superheldinnen-Film.
Ich habe davon gehört, ich habe ihn nicht gesehen.
Anfang des Jahres im Kino lief und da hatten sie ja erst so einen nichtssagenden Trailer, wo die Leute alle dachten, das ist, was soll das sein? Und dann haben sie im zweiten Trailer halt 5 Sekunden gezeigt, wie jetzt irgendwie Sydney Sweeney und Dakota Johnson und so weiter in ihren Superheldinnenkostümen zu sehen sind. Dann dachte man, ah, es ist einfach ein Superheldinnenfilm, cool, ein Actionfilm, whatever. Und genau, exakt nur diese 5 Sekunden, das zu sehen war, sind die einzigen 5 Sekunden im Film, in denen die überhaupt ihre Superheldinnen-Outfits tragen. Und das ist einfach nur ein Flashback in die Zukunft. Und das ist so, also ganz so schlimm ist es jetzt bei Talk to Me nicht mit der leeren Versprechung.
Nee, das stimmt. Also, ja. Aber wie gesagt, ich kann es trotzdem verstehen, aber ich finde diese paar Sekunden trotzdem unfassbar intensiv, muss ich sagen. Ja.
Wie fandst du denn letztendlich die Reaktionen auf Mia? Ne? Also, wie gesagt, Mia ist ja letztendlich unsere Hauptfigur. Wir haben gesagt, sie ist ambivalent, sie macht, sie wirkte zwar anfangs sympathisch, aber gegen Ende hin merkst du halt, okay, diese Psychosen, diese Paranoia, die bekommen Überhand, ne, gerade in dieser Szene mit Daniel, als sie quasi Geister sieht und dann merkt, dass sie eigentlich diejenige ist, die an Daniels Fuß dort ihren Zelotsch-Fetisch ausübt. Ne? Also nur zum Beispiel, man merkt halt, dass sie diese Paranoia, diese Psychosen nicht nur hat, während sie quasi die Hand benutzt, sondern eben auch jetzt im Alltag sozusagen. Und dadurch wird sie halt, ja, das ist, ich tue mich halt schwer mit dem Begriff, dass sie unsympathischer wird, weil das ist ja in dem Sinne Quatsch. Aber sie handelt halt einfach anders, so wie das wahrscheinlich die meisten Personen unter solchen Umständen tun würden. Mhm. Aber das findet natürlich eben keinen Anklang jetzt bei Jade, bei der Mutter von Jade und so weiter, gerade eben nach dem, was Riley passiert ist. Wie fandst du denn den Umgang der anderen Figuren im Umfeld von Mia in der zweiten oder im letzten Filmdrittel mit ihr?
Ja.
Nachvollziehbar?
Ja, voll. Also ich glaube, für mich war sie zwar an manchen Ecken unsympathischer, als sie noch voll bei Bewusstsein war und sich dann an Daniel rangemacht hat, als wenn sie dachte, irgendjemand anders lutscht ihn da an den Füßen rum.
Die Leute müssen jetzt auch denken, was guckt ihr für weirde Filme.
Ja, aber das, also würde ich jetzt auch nicht mit Begeisterung drauf reagieren, muss ich sagen, wenn ich da Daniel wäre. Und auch als Sue, also die Mutter von Riley, da wäre ich auch richtig angepisst und auch als Jade wäre ich richtig angepisst, weil sie ist halt, hat halt, es ist nicht ihr Bruder, sie ist irgendwie nicht die Mutter, sie hat da überhaupt nichts zu melden und dass sie sich dem einfach widersetzt hat, ist halt einfach auch sehr uncool und ja, gerade mit den Konsequenzen, die das halt hat und ja, deswegen kann ich das schon verstehen, ich wäre auch pissig auf sie, wenn ich da jetzt wirklich richtig involviert wäre. Nun schaut man ja von außen drauf und kann das irgendwie nochmal anders nachvollziehen. Aber wenn das jetzt mein Bruder wäre, ich würde auch nie wieder mit ihr reden wahrscheinlich.
Wie fandst du das Ende? Das ist für mich auch so ein, es spaltet mich ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, ich irgendwie, wenn das wirklich stimmt, was Mia gesehen hat, wie es Riley geht, dann hätte ich ihm auf eine Art vielleicht doch den Tod gewünscht. Weil das irgendwie, das war so gut inszeniert, dass ich wirklich dachte, das wünsche ich halt wirklich niemandem, sich so zu fühlen. Gleichzeitig wissen wir halt nicht, ob es der Realität entspricht. Und das fand ich.
Was glaubst du denn?
Ja, ich glaube schon, weil sonst hätte er nicht, weil er versucht sich ja auch umzubringen. Also er scheint ja schon auch da ein bisschen Lebensenergie verloren zu haben, freundlich ausgedrückt, was man auch, glaube ich, sehr nachvollziehen kann, wenn man, ja, wahrscheinlich dann für den Rest des Lebens irgendwie Einschränkungen vielleicht auch hat, sei es jetzt irgendwie sozial, weil wahrscheinlich das Gesicht immer ein bisschen verformt bleiben wird oder, weiß ich nicht, irgendwie Atemprobleme, weil die Nase halt 8-mal gebrochen wurde in der Zeit. So Sachen halt, dass man da irgendwie den Lebensmut verliert, das ist schon nachvollziehbar. Und ja, ist halt irgendwie sehr schwierig einzuschätzen und bringt einen natürlich auch vor so ein moralisches Dilemma so und vor die Frage, ja, was ist jetzt so ein Leben eigentlich noch wert? Ich finde prinzipiell ist es noch viel wert. Andererseits kann ich auch verstehen, wenn man mit den Schmerzen einfach das nicht mehr haben möchte. Und ja, in diesem moralischen Dilemma befindet man sich da irgendwie. Gleichzeitig steht es irgendwie auch nicht mir zu, das zu entscheiden, ob das jetzt, ob der jetzt leidet oder ob er nicht leidet und ob er genug leidet und da jetzt die Schnauze von voll hat oder nicht. Das steht mir nicht zu entscheiden. Und ich glaube, dass Mia auch nicht mehr, oder dass es auch wahrscheinlich für Mia sehr schwierig geworden wäre, in der Zukunft in der Stadt noch Fuß zu fassen, Mutter verloren, den eigenen Vater umgebracht. Also die hätte eh wahrscheinlich
die nächsten Jahre in der Szene, ne?
Ja, die hätte wahrscheinlich eh die nächsten Jahre in der Forensik gesessen. Also und dann halt da irgendwie wieder ein normales Leben zu starten, ist halt auch einfach echt super schwierig. Und auf eine Art denke ich deswegen, ja, ist vielleicht auch nicht das Schlimmste, was ihr passieren kann, als mit dieser Last irgendwie zu leben, was, glaube ich, auch sehr schwierig und schmerzhaft ist. Also gibt wirklich, ja, kann ich schon auch irgendwie alles nachvollziehen. Ist echt viel Schmerz in diesem Film verpackt und gleichzeitig auch da irgendwie, ja, fände ich es okay, dass Jade jetzt Riley rettet und dann halt dafür Mia sterben muss. Ja, ach, ich weiß nicht, ich hab da nicht so richtig eine Meinung zu. Ich habe halt viele Gedanken, aber wenig Meinung, wie man bemerkt.
Also heute ist irgendwie, ich hätte länger schlafen sollen, ich vergesse
ja,
heute.
Aber wie fandst du denn das Ende?
Ich bin da, das ist immer das jetzt kommt wieder der Punkt, wo viele, nicht viele, aber manche unserer Zuhörenden dann immer enttäuscht sind. Das weiß ich, weil ab und zu der Kommentar ja kommt, dass unsere Meinungen sich sehr ähneln. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich stimme dir da vollumfänglich zu, dann fällt wieder irgendjemand vom Stuhl zu Hause und denkt, nein!
Nicht schon wieder.
Nicht schon wieder. Aber manchmal ist es eben so. Wir haben halt dann doch ich meine, wir sind halt auch alle Horrorfans, ne? Weil wir reden ja, ich glaube, unsere Meinung, um darüber vielleicht mal zu reden, würden sich häufiger, glaube ich, differenzieren, wenn wir über Nicht-Horrorfilme reden.
Ja, das glaube ich auch.
Würden. Das glaube ich eher, weil hier ist man eben doch auch eben Fan des Genres und hat dann auch irgendwie einen ähnlichen Geschmack ja teilweise, ne? Und da kommt es halt nicht so oft vor, dass man da gerade bei so einem Film jetzt nicht differenzierter Meinung ist. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Cast, weil ich hatte ihn vorhin eigentlich nur erwähnt, aber wie fandst du denn die schauspielerische Leistung, gerade eben bei zum Beispiel Sophie Wilde, die eben die Mia gespielt hat, also dafür, dass das eben größtenteils, klammern wir mal Miranda Otto aus, eben komplett unverbrauchte, junge australische Gesichter sind, haben die ihre Sache doch eigentlich ziemlich gut gemacht, ne?
Ja, voll, also ich habe eigentlich, ich glaube, an keiner Stelle gedacht, was ist denn das für ein Schauspiel oder so. Also da war ich echt sehr zufrieden
mit. Den Riley-Schauspieler, den hätten sie in Terrifier 2 für Lauren Laveras Bruder nehmen sollen. Ja. Das wäre der Richtige gewesen dafür.
Ja.
Das ist ein Kinderdarsteller, Leute.
Ja, der wirklich, also da kann ich nicht meckern drüber. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich dachte, das ist jetzt das Schauspiel des Jahrtausends.
Nein.
Das habe ich noch nie gesehen, aber gerade, ja, man stört sich dann ja schon auch manchmal dran und hier habe ich mich halt gar nicht dran gestört und das würde ich entsprechend als Qualitätsmerkmal werten.
Und jetzt ist mir auch mal eine Frage wieder eingefallen. It Follows hast du gesehen, ne?
Ja, und liebe ich.
Ja, und ich finde, das ist tatsächlich, das hatte ich anfangs noch nicht erwähnt, weil mir der Gedanke noch nicht kam, aber ich finde, das ist vielleicht der Film, den man von seiner Art des Horrors, von seiner Darstellung von jungen Leuten und ihren Sorgen, Problemen und Themen, aber auch ein bisschen von der Art der Inszenierung am ehesten vergleichen kann. Ich finde, die haben dieselben Vibes.
Ja, irgendwie It Follows ist halt noch mal weniger brutal, ne? Aber prinzipiell.
Ja gut, die Strandszene. wenn er dann mal brutal ist, ja, und mal was bricht, sage ich mal, dann.
Gut, stimmt schon, ja. Aber so vom, wie ich ihn jetzt gerade im Kopf habe, fand ich ihn weniger brutal. Aber ja, stimmt schon. Also mag ich auch, glaube ich, beide wahrscheinlich ähnlich gerne. Also beide ziemlich gerne.
Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns einig, so gerade was was halt die Themenfindung angeht. Und das ist wirklich, und das ist der, und auch da wieder deswegen großen Respekt eben an den Philippus, weil sie eben, das sind ja alles harte Themen, das sind ja alles schwere Themen, ne, Tod, Verlust, Trauer, psychische Erkrankung, Suchtentwicklung, Suchterkrankung und natürlich auch, und das haben wir noch gar nicht so sehr drin gehabt, das ist natürlich dieses Thema Gruppenzwang, ne, weil wenn wir eben, das ist so dieses, hey, alle rauchen da irgendwie an einem Joint, hey, das musst du auch mal probieren, sonst gehörst du nicht dazu und sowas, ne, das steckt ja mit in dieser Suchtentwicklung, Suchterkrankung, Drogenthematik drin und so weiter, und dadurch ist Riley ja quasi erst in dieses Dilemma gekommen sozusagen, und ich finde, das macht der Film halt so gut, weil, das, ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, aber dass er da eben diese Themen vermittelt, ohne dass es so krass aufgesetzt wirkt und ohne dass es irgendwie den Horror rausnimmt aus dem Film, und das ist wirklich echt für mich mit die größte Stärke des Films, das ist so gut umgesetzt, diese Themen der Jugendlichen dort und wie sie umgehen mit solchen Themen, die einen halt eigentlich auch ein Leben lang beschäftigen, das ändert sich ja nicht, ne? Also man kann genauso gut eine Suchterkrankung entwickeln, wenn man 60 Jahre alt ist, wie man sie entwickeln kann mit 10 Jahren so, und auch die anderen Themen, das sind halt allgegenwärtige Themen, altersunabhängig, und diese Betrachtung, diese Themen eben aus Sicht von Jugendlichen zu sehen, wie authentisch das umgesetzt ist, und das ist echt super, 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 muss ich an der Stelle echt mal auch so sehr hervorheben.
Ja, vor allem auch, dass der Film diese Themen kritisch bespricht, aber halt nicht mit der Moralkeule um die Ecke kommt. Also die steckt da schon drinne, aber sie kommt halt nicht mit der Keule. Die wird einem so ein bisschen so, hier, also falls dich interessiert, ich habe hier auch noch eine Message für dich. Aber wenn es dich nicht interessiert, ist auch okay. Und das mag ich halt daran halt auch einfach gerne, dass halt eben nicht mit der Keule so, Leute, Drogen ist schlecht, passt auf, mit wem ihr euch abgebt, sonst passiert genau das. Ihr werdet alle in der Hölle schmoren, das habt ihr jetzt davon. Wir haben es euch gesagt. Und dass das halt eben nicht passiert, das mag ich sehr gerne.
Ja, ja, und was mir nicht gefällt, ist letztendlich, das kann ich an nicht mal eine Hand, ich brauche keine Hand dafür, das sind halt so ein paar kleine Einzelsachen, wie gesagt, die Sache dort mit dem Jenseits dort und Riley, da hätte ich gerne, wie gesagt, da spricht er halt dann doch so, wie gesagt, wenn ich schon mal so eine kurzzeitige Angst entwickle, auch so ein krasses, eine Angst um eine Figur entwickle, um Riley eben, weil man, um Gottes Willen, der Junge kann doch das jetzt nicht gerade erleben dort, was wir dort sehen, so, und dann, dass das halt wirklich nur so kurz ist, aber wie gesagt, verstehe ich, warum es so gemacht wird, verfehlt seine Wirkung nicht. Was mich gestört hat, waren so ein paar, ich sag mal so, ich hätte auf den, ich weiß, es war jetzt nur eine Hundeattrappe, zumindest der Kopf, aber ich hab das, also diese Szene mit Daniels Zungenkuss mit dem schlabbernden Hund dort, ja, weißt, welche ich meine,
ja,
auf der Party?
Ich weiß sehr genau, welche
so,
du meinst. Ich wollte nur noch warten, worauf du hinaus möchtest, aber ich kann mir denken, dass das jetzt eher nicht so das Highlight war.
Nee, das war zum einen, war das vielleicht sogar der Moment, wo man alle mal ein bisschen lachen sollten. Ich finde das immer bei Tieren immer ein bisschen schwierig, wenn man, ich meine, natürlich gibt's das, es gibt genug Hunde, wahrscheinlich würde das jeder zweite Hund machen an der Stelle, keine Ahnung. Aber ich fand's irgendwie, das war irgendwie so, das hat mich so, ich fand's einfach unnötig, so in dem Sinne. Da fand ich, da war die Fußlutsch-Szene, die hatte für mich wenigstens, die war auch weird, aber die hat für mich dann eben im Kontext Sinn gemacht und hat auch dann für den nötigen Schock so in dem Sinne gesorgt und, ja, und wie gesagt, es ist natürlich so, wir haben gesagt, super Mia geschrieben als Figur, gerade ihre Ambivalenz, aber es ist dann am Ende eben auch so, dass ich jetzt, sage ich mal, in den letzten 20, 25 Minuten, weil Riley im Krankenhaus natürlich passiv ist, mit dem fieber ich jetzt in dem Sinne nicht mit, weil er kann aktiv nichts tun, und im letzten Endes, ja, wissen wir wahrscheinlich, wie sein Leben auch aussehen würde, wenn er jetzt nicht sterben würde, whatever. Aber dadurch, dass Mia eben quasi, ich will jetzt nicht sagen, dass sie zur Antagonistin wird, aber ne, diese Ambivalenz ist halt eben da. Es gibt halt nichts für mich so im Sinne von, ich will zwar wissen, wie es aufhört, ich will wissen, wie es aufgelöst wird, aber mein Mitfiebern, und du weißt, wie wichtig das für mich ist, das ist jetzt in dem Sinne nicht im Vordergrund, im Showdown, weil, ja, wie gesagt, wir wissen, dass Mia wahrscheinlich auf irgendein trauriges Schicksal treffen wird am Ende. Jade ist zu im Film zu wenig Protagonistin gewesen, als dass sie jetzt meine Emotions Inhaberin ist. Und wie gesagt, Riley ist halt zu passiv und deswegen fehlt mir da so ein bisschen der Anker, nachdem ich am Ende noch greifen kann, so ein bisschen. Aber das schmälert allerdings trotzdem nicht das Ende für mich. Aber das sind so die paar minimalen Schwächen, die mir persönlich aufgefallen sind.
Ja, das Einzige, was ich tatsächlich zu bemängeln habe, ist, wenn sie dann diese Geistererscheinungen halt sieht. Und irgendwie waren die dann wieder so ein bisschen generisch. In so einem eigentlich nicht generischen Film, der zwar irgendwie generische Elemente hat, aber es irgendwie schafft, da so einen frischen Wind reinzubringen. Und da dachte ich mir wirklich so, naja gut, irgendwie hat es mir besser gefallen, dass wir zum Beispiel bei den Seancen nie gesehen haben, was die sehen. Weil da ist es ja wohl auch so, dass wenn sie halt das erste Mal die Hand greifen, die
wenn sie es denn sehen.
Genau.
Das ist ja die Frage von vorhin, ne?
Naja, aber doch, sie sehen dann ja jemanden, wenn sie die Hand greifen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das wird ja von verschiedenen Leuten gesagt.
Ja.
Und dass wir die ja aber nie sehen während der Seancen. Und also nur erahnen können, okay, was könnten die da jetzt sehen, sich selbst irgendwie so ein Bild im Kopf zu machen, ohne sie tatsächlich zu sehen. Und das hat mich dann tatsächlich irgendwie gestört, dass wir sie dann auf einmal doch gesehen haben. Diese alte Frau und dann ja den Vater in seiner Zombie- Version und die Mutter, und da dachte ich mir so, irgendwie hat mich das so ein bisschen rausgebracht, und da hätte ich mir gewünscht, dass sie das irgendwie anders darstellen. Also die Darstellung war jetzt nicht schlecht, aber sie war so, ja, okay. So, und das reißt einen dann aus so einem Film, den ich sonst komplett klasse finde, schon auch raus. Und das ist, glaube ich, so, ja, mit der Szene mit dem Hund, das ist schon irgendwie eigenartig, obwohl jede Person, die einen Hund hat und einmal auf dem Boden lag, ganz genau weiß, dass die Hunde angerannt kommen und einem das Gesicht ablecken, ob man möchte oder nicht. Das ist schon nicht unrealistisch, aber es ist trotzdem irgendwie, ja, so wie es da dargestellt ist, bereitet es einem irgendwie so ein bisschen Unbehagen, aber auch nicht so, wie das in einem Horrorfilm, wie ich das in einem Horrorfilm haben möchte. Und das wäre so meine Sache, die ich halt eben, oder meine beiden Sachen, die ich da so ein bisschen negativ hervorheben würde.
Ja, runden wir das Ganze ab. Ich glaube, Talk to Me ist ein Film, den Blumhouse gerne im Portfolio gehabt hätte, den sie auch immer versuchen irgendwie zu produzieren, aber es dann doch in den seltensten Fällen schaffen. Tja, ist dann eben der Unterschied zu A24. Aber ja, ist ein Film, der bespricht halt wichtige Themen, vergisst dabei jedoch nie, dass es ja in erster Linie ein unterhaltsamer Horrorfilm ist, und das ist für mich die perfekte Balance zwischen diesen beiden Elementen. Und dazu gesellt sich halt eine Top-Inszenierung, die ich so eben von zwei Debütanten nicht erwartet hätte, die natürlich auch so ein bisschen natürlich ihre YouTube-Skills damit reinbringen. Das sieht man auch ganz klar. Aber das hat für mich alles Hand und Fuß. Und letztendlich, klar, auf dem Blatt Papier, auch wenn ihr so die Inhaltsangabe hört, die wir euch vorgelesen haben vorhin, das klingt alles so nach altbekannten Motiven und Tropes, aber das wirkt hier sehr modern, sehr zielgruppengerecht, sehr aufgefrischt, ohne dabei jedoch alte Horrorfans abzuschrecken. Also der funktioniert eigentlich für alle Horrorfans, würde ich sagen. Und hat mir jetzt bei der Zweitsichtung deutlich besser gefallen. Und tut mir schon fast ein bisschen leid, dass ich ihn letztes Jahr ein bisschen Unrecht getan habe. Aber ich bin jetzt bei einer 4 von 5. Hat mir echt gut gefallen. Hm. Und wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, bei mir wird es auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also was mir nicht so gut gefallen hat, hatte ich ja gerade schon gesagt.
Ja.
Und als großen Pluspunkt ist bei mir irgendwie so das Gefühl, was der halt bei mir hinterlassen hat. Weil die meisten Leute kennen das wahrscheinlich, die viele Horrorfilme schauen. Es passiert selten, dass man einen Film schaut, der einen nochmal so richtig gruselt und mitnimmt irgendwie. Und das hatte ich bei diesem Film im Kino. Und das war so ein Gefühl, was ich zuletzt, glaube ich, so stark bei The Ring hatte. Oder da noch ein bisschen stärker, als ich den das erste Mal geguckt habe damals. Und ja, dieses Gefühl einfach mal wieder zu haben, war einfach für mich total schön auf eine Art und auch ein bisschen gruselig natürlich, aber das hat bei mir, glaube ich, total viel Eindruck hinterlassen, weswegen der Film auch, glaube ich, für mich immer ein besonderer Film bleiben wird, dass er das halt mal wieder geschafft hat. Und ja, ansonsten haben wir schon gesagt, schöne Charaktere, top Inszenierung. Ich habe nicht viel zu meckern, deswegen bin ich bei 4,5 von 5. Und es ist auch so ein Film, wo ich so drüber nachdenke gerade, warum eigentlich keine 5 von 5? Und irgendwie hält mich dann doch irgendwas davon ab, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe noch nicht so ganz raus, was es ist, aber ja, vielleicht, dass es dann doch so ein, zwei Sachen gibt, die mir nicht ganz so passen. Aber ich mag den Film wirklich schon einfach sehr, sehr doll.
Wunderbar. Ja, nächste Woche sprechen wir über Midsommar, denn nächste Woche ist Midsommar. Passenderweise direkt nächste Woche Freitag. Da bin ich sehr gespannt. Auch da war ich ja damals sehr überschwänglich, als ich den Film die ersten beiden Male gesehen habe. Und jetzt schon eine Weile her. Und mal gucken, wie der Film jetzt auf mich wirkt und auf uns wirkt. Ja, ansonsten, wie gesagt, es tut uns ein bisschen leid, dass wir heute nur zu zweit waren, aufgrund der technischen Probleme. Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, das ist auch so ungewohnt, ne? Es ist jetzt genau Mittagszeit, 12 Uhr sind wir jetzt fertig. Ich sag so, in diesen letzten Wochen haben wir so Podcast-Zeiten und Tage, die wir irgendwie Jahre zuvor nie benutzt haben. Aber was sein muss, muss sein.
Ja.
Danke, so Theresa. Dass Danke, du dir Chris. Heute deinen Samstagvormittag Zeit genommen hast. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Macht's gut, schaut euch Horrorfilme an. Devils and Demons heute mit Theresa und mir. Ciao, ciao.
Tschüss.